Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 101. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und heute, da sprechen wir zum einen natürlich über eure Fragen und unsere Antworten, wie gehabt. Und unser Spezialthema heute ist Kevin Owens. Wir verwandeln also Headlock in die Kevin Owens Show. So, und bei mir ist heute zum einen der Christian Dörre, unser Lieblingsredakteur von Computec. Wunderschönen guten Tag.
Guten Tag. Du hast das jetzt nur gesagt, weil ich der einzige Redakteur von Computec bei Headlock immer bin, oder?
Oder Simon ist auch manchmal dabei.
Stimmt. Ah.
Aber du bist regelmäßig dabei, also von daher ist es...
Immerhin beliebter als Simon, das ist ja schon mal was.
Und apropos beliebt, natürlich sind auch Clowns ganz besonders beliebt. Und in der Anleitung, da ist bei uns der Michael Schäge-Schwarz. Wunderschönen guten Abend.
Wunderschönen guten Abend, Olaf. Wunderschönen guten Abend, Christian. Ich werde schon wieder auf mein Clown-Dasein reduziert.
Entschuldigung.
Herzlich willkommen zur Kevin Owens Show.
Genau, ich hätte auch sagen können, der DJ, Lokalveranstalter und Tausendsasser.
Der Tausendsasser klingt doch.
Wäre schon geiler gewesen, als ihn einfach nur auf sein Clown-Dasein zu reduzieren.
Es tut mir leid, ich sehe ihn immer bei Facebook und da hat er nun mal so ein komisches Kostüm an. Das brennt sich bei mir in den Schädel ein.
Ich finde das unverschämt und du solltest dich bei ihm entschuldigen.
Das sehe ich genauso, Christian. Ach, Christian, ich mag dich.
Ja, ich dich auch. Das nur der Olaf scheinbar nicht, ne?
Ich mache hier gleich einen Podcast alleine.
Okay. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Christian, genau. Wir können ja noch einen anderen Chat aufmachen.
Ja, ist wahrscheinlich besser.
Die Revolte gleich zur 101. Ausgabe, so muss das sein.
Wir machen jetzt unseren eigenen Podcast und wir nennen ihn Ledhawk.
Als ich das erste Mal zur WXW gekommen bin und mit dem Headlock-Podcast, wo ich irgendwie Interviews mit Melanie Gray und John Simmons gehabt habe, da kam der Danny auf mich zu und meinte so, ja, Olaf, was ist denn los? Ich so, ja, ich bin hier wegen Headlock, wegen Interviews. Und dann guckt er mich so an, so, was, Headshot? Ich so, nee, Headlock. Headshot war mir ein bisschen zu brutal, so als Name für einen Podcast, ich weiß auch nicht. Naja, aber bevor wir hier uns vollkommen in Blödsinn verrennen, würde ich sagen, lass uns doch gleich mal loslegen. Wir haben eine vollgepackte Ausgabe, weil nach Ausgabe 100 erstmal vielen Dank für das ganze positive Feedback, was wir nach Ausgabe 100 bekommen haben. Also so viel tolles Lob, Motivationsworte und ich weiß nicht was, Feedback haben wir als einfach... Das war richtig cool. Also ich hab nicht erwartet, dass die 100. Ausgabe solche Wellen schlägt. Ich bin da sehr dankbar für. Es hat riesig Spaß gemacht, alle eure Sachen da zu lesen. Ich habe sie auch nochmal auf meiner Facebook-Seite, habe ich auch nochmal einen kleinen Beitrag dazu geschrieben. Also, wie gesagt, danke dafür. Und infolgedessen ist auch unfassbar viel an Fragenmaterial reingekommen. Und ich befürchte, wir werden da heute ein paar Sachen jetzt hier reinpacken und ein paar Sachen dann auch noch in die nächste Ausgabe übernehmen, weil es einfach so viel geworden ist. Wir wollen ja keinen reinen Fragen-Podcast machen. Ansonsten wisst ihr, stellt die Fragen über fragen@headlock.de, unsere E-Mail-Adresse. Ansonsten haben wir noch Twitter, YouTube und natürlich Facebook. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr auf headlock.de auf unsere Support-Seite gehen und uns da was in die PayPal-Portokasse schmeißen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal hier zu der ersten Frage über. Da muss ich sagen, da ist mir irgendwie die Mail abhanden gekommen. Und zum Glück hatte ich die zumindest den Text noch. Ich weiß aber nicht mehr, wer die Frage geschrieben hat. Also bitte, wer das geschrieben hat, ruhig nochmal bei mir melden. Ich habe einfach deine Mail versehentlich gelöscht im Wust. Es tut mir leid, aber zumindest die Frage ist noch übrig geblieben, weil ich die bei uns in den Headlock-Stammtisch in die Runde gestellt habe. Und jetzt auch nochmal hier nochmal bei der Stelle. Und zwar ist es eine Herzensfrage, nämlich ab wann und wie kann man die eigenen Kinder, wenn sie mögen, ans Wrestling heranführen? Was sollte man verraten? Wie viel darf man ihrer Fantasie überlassen? Ja, schwierige Frage, finde ich. Also zum einen, weil ich selber noch nicht Vater bin und ist natürlich immer so eine Geschichte, ne? Wann zerstört man den Zauber? Vielleicht fange ich da mal beim Shaggy an. Wann würdest du deinen Kindern sagen, dass Wrestling nicht echt ist?
Schwere Frage. Muss man das den Kindern sagen oder erfahren die das dann tatsächlich selber? Ich habe auch noch keine Kinder und ich weiß auch nicht, ob ich meinen Kindern sagen würde, der Weihnachtsmann ist nicht echt. Gute Frage. Also ich habe ja selber mit knapp 9 Jahren so mit das erste Mal Wrestling irgendwie gesehen und fand das am Anfang cool. Ich glaube, ich habe dann so mit 11, 12 erst realisiert, dass das ja eigentlich in Anführungsstrichen nicht echt ist. Ich weiß es nicht. Also
Chris, wie siehst du das?
Ist tatsächlich schwierig. Ich glaube, man sollte einfach darauf achten, dass man es eher mit ihnen einfach zusammenguckt. Man muss gar nicht so viel verraten, man sollte einfach dabei sitzen und den nötigen Kontext liefern können. Dann auch sagen, Jungs oder Mädels, die Aktionen sind gefährlich, das dürft ihr auf keinen Fall nachmachen. Vielleicht auch sagen, warum das eben so ist. Und ja, das ist eigentlich die halbe Miete. Ich glaube, je nachdem, wie alt die Kinder sind, ist denen das auch relativ egal, ob man ihnen sagt, dass es nicht echt ist, weil sie es glauben wollen, wenn sie so in dieser Wrestling-Welt versinken. Also bei mir war es ja damals so, habe ich ja schon öfters erzählt, dass ich es eigentlich nicht gucken durfte, weil meine Eltern immer gesagt haben, ja, das ist ja alles Fake, ne? Und ich habe es dann aber halt heimlich geguckt und ich wollte das nicht wahrhaben, dass es Fake ist. Also,
Weil es deine Eltern gesagt haben, wahrscheinlich, oder?
ja, keine Ahnung, das hätte mir wahrscheinlich jeder sagen können irgendwie. Und ich habe gesagt, nein, The Rock ist trotzdem der coolste Typ auf diesem Planeten oder so.
Ja, also ich bin mir da auch sehr unschlüssig. Also, ich kann es jetzt auch wieder so, ich, wie gesagt, keine Kinder und von daher so ein bisschen aus anderer Sichtweise. Also, bei mir war es halt auch so, ich hab das auch so für mich selber irgendwann entdeckt und habe das dann irgendwie verstanden, so, wie das Wrestling halt funktioniert. Ich würde das so tendenziell eigentlich auch so machen, wie es der Shaggy gerade gemeint hat. Ich glaube, ich würde es auch gar nicht großartig erstmal sagen, sondern irgendwie kriegen das die Kids ja dann schon mit. Und wenn da wirklich dieser Verdacht aufkommt, so, oh ja, das ist ja vielleicht, ist ja da doch nicht alles echt, dann kann man noch mit denen darüber reden, glaube ich. Und wann Kinder jetzt generell Wrestling schauen sollten, auch das finde ich wiederum echt schwierig, weil da muss man auch abwägen, wie weit sind die Kids, wie weit können die das abschätzen, wie viel, keine Ahnung, Medien haben die schon rezipiert und wie viel Unterhaltung, so gerade so was Theater oder irgendwelche anderen Geschichten angeht, haben die schon aufgenommen und wie, ne, wie beeindruckt sind die da vielleicht auch von? Also wenn wir jetzt mal so vom WXW-Publikum zum Beispiel ausgehen, da hat man ja inzwischen auch relativ junge Kinder oder auch beim WWE-Publikum ist es ja auch so, dass da von 6 bis 60 oder noch älter Leute im Publikum sitzen. Auch da, ich glaube, das muss man sehr individuell handhaben. Shaggy, wie siehst du das als alter Lokalveranstalter? Hast du da mal überlegt, eine ab 16 ja, Altersregelung irgendwie einzuführen oder sonst irgendwas, weil es
Ja,
da
ab
harte
16
Sachen
auf
gibt?
keinen Fall. Aber ich achte schon drauf, dass die Kinder vielleicht nicht unbedingt unter 6 sind und wenn sie vielleicht 8 sind, die Eltern auch dabei haben. Also
Okay.
darauf sollte man schon achten.
Aber wenn Eltern dabei sind, würdest du auch jüngere Kids damit
Ich
reinlassen,
persönlich
oder?
habe damit keine Probleme. Ich glaube, warum nicht? Also wenn die Kinder zu Hause anfangen, dann irgendwie Powerbombs zu verteilen, dann sollte man die Kinder vielleicht zur Seite nehmen, aber das ist dann auch die Aufgabe der Eltern.
Genau, ich glaube, das ist halt eben auch schwierig, den Kindern dann zu erklären, ja, das ist cool, was ihr da im Ring seht, aber macht's halt eben nicht nach. Und ich glaube, gerade eben, ne, also hier der Fragensteller schreibt auch, dass er Vater von zwei sehr agilen Söhnen ist, die das auch ganz gern sehen, wenn ja die Wrestler sich außerhalb des Ringgefährts ein bisschen kloppen. Ich glaube, denen das irgendwie zu beizubringen, dass man ja den anderen damit wehtut und dass das halt eben den Performern da zwar auch wehtut, aber es eben dann dazugehört. Ich glaube, das ist irgendwie so die größte Problematik beim Wrestling. Oder Chris, wie siehst du das?
Ja, ich sehe es eigentlich ganz genauso. Deshalb habe ich auch gerade schon gesagt, bei kleineren Kindern muss man einfach dabei sein. Wenn die das einfach so in sich aufsaugen und dann sowieso vielleicht schon über Tische und Bänke gehen schon mal, wenn man nicht aufpasst, dann ja, dann kann das natürlich übel enden. Und wenn das aber einfach so ein gemeinsames Ding ist, dass der Papa sich einmal oder zweimal die Woche mit seinen Kids dahinsetzt und Wrestling schaut und denen auch ein paar Sachen erklärt und das eben in den Kontext bringt, dann ist das, glaube ich, einfach ja, unverfänglicher, dass die dann auch genau wissen, wenn sie irgendwie so einen Mist machen, dass sie einen auf den Deckel kriegen.
Das denke ich auch. Ich glaube auch, dass da gerade das gemeinsame Schauen und das auch das Erklären ist, glaube ich, wichtig. Wie Chris und ich kommen ja da aus der Videospielszene und da geht es ja eigentlich um ähnliche Themen, ne? Ich meine, es geht hier im Endeffekt um Darstellung von Gewalt. In der einen ist es halt noch ein bisschen realer. Also beim Wrestling ist es tatsächlich noch realer als bei Videospielen, weil es da ja nur ja, Pixelgewalt ist, mehr oder weniger. Aber nichtsdestotrotz muss man da auch seinen Kids irgendwie erklären, worum es da geht. Und ich glaube, das muss halt jeder Elternteil oder alle Eltern müssen das irgendwie für sich entscheiden, wann sie da ihre Kids da dran führen. Und mal ehrlich, man muss ja vielleicht auch jetzt nicht unbedingt seinen Kindern direkt ECW zeigen oder CCW oder sonst irgendwas. Man kann ja vielleicht auch mal mit was Leichterem anfangen. Und da ist ja vielleicht auch WWE gerade was, was eigentlich ganz nett ist irgendwie. Ja, würde ich sagen, ich hoffe einfach mal, dass damit die Frage zu Genüge beantwortet ist. Wir haben zwei Fragen zu den Kommentatoren bekommen und da fange ich auch gleich mal damit an. Also zum einen hat uns der Mr. Fadden27 auf YouTube geschrieben, mal angenommen, ihr könntet euch die Kommentatoren bei Raw und SmackDown Live aussuchen. Egal aus welcher Ära, welche wären das? Sprich, also ein Kommentatorenteam basteln, was ihr gerne bei in eurer Show einsetzen würdet. Chris.
Kannst du nicht erst Shaggy fragen? Ich muss noch überlegen.
Dann überleg du noch kurz und ich versuche die Frage zu beantworten. Das ist natürlich schwierig, auch die Frage zu beantworten. Ich meine, es gibt ja Kommentatoren wie Jerry Lawler, die zeitweise richtig gut waren und am Ende mochte man die auch nicht mehr gerne hören. Ich fand auch früher
das stimmt.
Bobby Heenan und Gorilla Monsoon einfach toll, aber die würden in die heutige Zeit auch nicht mehr passen. Das ist schwierig zu sagen. Solange es nicht Booker T ist, ist alles gut.
Ich glaube, ich habe zwei gebastelt.
Okay.
Ja. Ich hätte gern einmal Jim Ross und Bobby Heenan.
Ja.
Und einmal Mauro Ranallo und Nigel McGuinness.
Letztere hast du jetzt ja tatsächlich. Mauro Ranallo ist jetzt ja bei NXT mit dabei und die beiden kommentieren jetzt zusammen.
Ja. Und da freue ich mich auch tierisch drauf. Ich mag Nigel unglaublich gern am Kommentatorenpult. Auch schon, wenn er bei Ring of Honor kommentiert hat, war immer toll. Der hat irgendwie so eine angenehme, säuselnde Stimme.
Ja, der hat irgendwas, ne? Also, ja. Mir gefällt das auch, wie er das macht. Und hat ja auch so seinen eigenen Stil. Ich habe auch nicht erwartet, dass das mit ihm so gut funktioniert, ehrlich gesagt. Ich habe auch schon ein bisschen darüber nachgedacht, natürlich. Und ich glaube, ich würde gern mal Jim Ross und Corey Graves zusammen erleben.
Oh, das ist eine gute Idee, ja. Corey Graves hatte ich gerade gar nicht so im Kopf.
Ja, so für meine Albträume dann Booker T und also der aktuelle Booker T und der aktuelle Jerry Lawler wären mal ganz grauenhaft, mal zu hören, was dabei rauskommt.
Am besten noch David Otunga dazu.
Und JBL manchmal.
Ja. Ja. Mit vier Mann am Kommentatorenpult. Oh.
Oder wenn es halt mal so richtig ein Hype-Train abgehen soll, Mauro Ranallo und Joey Styles. So, das hätte auch
ich
was.
Ich muss dazu sagen, ich fand Joey Styles nie so geil.
Ich mochte den halt immer. Also von daher.
Ich mochte Joey Styles auch gerne. Aber ich habe nochmal drüber nachgedacht. Mein Lieblingskommentatorenteam aller Zeiten: Horst Brack und Joe Williams.
Ja, damit beantworten wir eigentlich auch schon eine andere Frage noch vom Aaron. Der hat nämlich auch noch gefragt: Was sind eure Lieblingskommentatoren aller Zeiten? Also,
Horst Brack und Joe Williams.
Ja, kann ich auch durchaus nachvollziehen. Also. Ich muss sagen, aber das, so Horst Brack habe ich nicht mehr so ganz aktiv im Kopf, muss ich dazu sagen. Aber bei mir ist es dann, ich fand Joe Williams auch mit Uli Fessler zum Beispiel total geil. So, als Beispiel. Oder aber ansonsten, ich fand die Kommentatoren während der Attitude-Zeit waren so meine Favoriten. Also Jerry Lawler und Jim Ross. Wirklich dann zu Hochzeiten von Jerry Lawler und zu Hochzeiten von Jim Ross. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Generell ist eigentlich so, gab es immer gute Kommentatorenteams. Nur inzwischen ist es halt eben so, dass die Kommentatoren auch extrem verwässert, finde ich, werden. So hat man immer das Gefühl, dass egal ob es jetzt durch irgendwelche Sponsorengeschichten sind, durch Werbeeinblendungen oder was auch immer, man hat immer das Gefühl, dass nicht hundertprozentig die Kommentatoren da sprechen, sondern halt eben irgendjemand anders. Und das stört halt so ein bisschen. Chris, deine Lieblingskommentatoren? Ever?
Schwierig. Also Lawler und Ross habe ich ja quasi erst nachgeholt, als ich mir dann irgendwann später die Attitude-Zeit dann auch mal im Original angeguckt habe. Die Stimmen meiner Jugend sind halt eben Carsten Schäfer und Günther Zapf. Muss ich jetzt aber nicht mehr hören. Mein Lieblingskommentatorenteam, ich kann es nicht genau sagen. Also jetzt so betrachtet wahrscheinlich auch Ross und Lawler in ihrer Hochzeit. Aber ich muss auch sagen, ich mochte Michael Cole und Taz eigentlich ganz gerne in der Zeit bei SmackDown. Das war vollkommen okay. Das war jetzt nicht irgendwie furchtbar. Es gab hinterher eine ganz schlimme Michael Cole-Phase.
Ja.
Aber mit Taz zusammen fand ich das eigentlich recht passend.
Okay. Ja, weiß ich nicht. Ich war nie ein großer Michael Cole-Fan. Ich finde ihn jetzt inzwischen wieder erträglich. Also, der geht halt irgendwie. Aber nach wie vor niemand, der für mich einfach so der Head-Announcer sein müsste unbedingt. Andererseits. Ja, wer soll sonst machen, ne? Also Corey Graves und Mauro Ranallo fände ich halt auch mal ganz interessant, so die beiden mal so zusammenzustecken. Aber mal schauen, wie sich das da entwickelt.
Aber man muss dazu sagen, also Cole ist immer dann gut, wenn ihm auch nicht immer die ganze Zeit einer ins Ohr schreit.
Das stimmt.
Das merkt man halt auch oft. Also das UK Championship Tournament, wo er auch mit McGuinness dann zusammen war, fand ich ihn richtig angenehm.
Okay.
Ja, stimmt, das war super. Die haben beide super harmoniert, also wirklich.
Ja, wie gesagt, wenn die mal ein bisschen Freiheiten haben, dann ist das mal ganz angenehm. Das habe ich ja gerade eben auch schon gesagt, was ich da gemeint habe, so dass die verwässert werden. Ne? Dadurch zerstört man halt eben auch deren Persönlichkeit, deren Stil, wenn da ständig irgendjemand was im Hintergrund sagt, so du So, jetzt betone bitte seinen Spitznamen noch 40 Mal so. Sag, dass Shinsuke Nakamura ein Artist ist, so.
Ja, der Artist. Aber interessant ist, dass wir alles Zweierteams genannt haben, aber die WWE heutzutage mit Dreierteams arbeitet. Ne? Also ausschließlich, ja. Wobei einer immer schwarz sein muss.
Ja, ich wollte gerade sagen, und das ist scheiße, aber dann hast du noch eingeworfen, wo einer schwarz sein muss. Und ich dachte so, oh, das wäre jetzt ganz schlechtes Timing gewesen. Nee, ich finde halt, drei sind einer zu viel.
Ja. Ich finde auch, also ich verstehe auch nicht genau, warum man unbedingt drei haben muss. Also weil es einfach, es gibt ja keine logische Begründung. Zwei können sich viel besser die Bälle zuspielen. Und es ist ja inzwischen wirklich so, dass du bei den ganzen Kommentatorenteams hast du immer einen dabei. Und so leid mir es tut, es ist bei NXT, es ist Percy Jackson. Und bei Percy Jackson ist ein Film, oder?
Ja.
Das sind Filme und Buchreihe.
Genau, Percy Watson. Und dann hast du halt notfalls einen David Otunga oder einen Byron Saxton, die halt einfach nur so da sind. Und man weiß nicht genau, wieso. Also ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen, warum das immer drei sein müssen. Und weil zwei ist einfach die ideale Mischung in meinen Augen. Bin ich übrigens auch sehr gerne als Kommentator mag, mal so ganz von WWE abgesehen. Matt Striker halte ich für einen extrem unterbewerteten, aber sehr, sehr guten Kommentator.
Der ist gut, aber ist mir ein Ticken zu aufdringlich irgendwie. Aber ist schon in Ordnung. Was ich schlimm finde, da graut mir ein bisschen vor, beim Mae Young Classic ist ja jetzt Lita als Kommentatorin angekündigt worden.
Ja.
Und ich finde Lita am Mikrofon ganz, ganz furchtbar. Die hat einmal eine unangenehme Stimme irgendwie und sorry, aber die labert teilweise einen Dünnschiss. Ich habe mich schon gerade bei diesen Kickoff-Panels so oft gefragt, ob die irgendwie ein Alkoholproblem hat, weil das ganz, ganz harter Bullshit war, den die von sich gegeben hat.
Ja, ich bin da auch noch nicht so 100% von überzeugt, ob das funktioniert. Aber mal sehen. Wo du gerade vom Mae Young Classic sprichst, warte mal, wir haben noch irgendwo eine Frage zum Mae Young Classic. Genau, der Kim fragt, was haltet ihr davon, dass Alpha Female beim Mae Young Classic dabei ist? Wer will zuerst? Shaggy, komm, hau raus.
Ist das Kim Ray, der fragt?
Nee, es ist ein anderer Kim.
Also ich finde, Alpha Female ist auf jeden Fall eine Bereicherung für das Mae Young Classic. Und ich finde es gut für den deutschen Wrestling-Markt, dass auch eine Deutsche dabei ist. Und dass dann die Wahl auf Alpha Female fällt, ist irgendwie naheliegend, weil sie ist eine Ausnahmepersönlichkeit und sie wird auch dort aus den 32 Damen hervorstechen. Und ich rechne ihr Chancen ein, ein bisschen erfolgreicher zu sein als die anderen deutschsprachigen Wrestler beim Cruiserweight Classic Turnier. Ja,
das glaube ich nämlich auch. Chris, wie siehst du die Chancen von Alpha Female beim Mae Young Classic?
Ich kann mich jetzt auf ihre In-Ring-Fähigkeiten gar nicht so berufen, weil ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich hab's ja schon öfter gesagt, da hier in Nürnberg so ein bisschen aus der Euroszene raus, ich kann immer nur noch hier und da schauen. Aber ja, allein durch ihre Präsenz und ihren Körperbau wird die halt Eindruck hinterlassen, gerade bei den Amis eben. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie das Ding gewinnt, weil dafür ist sie halt drüben noch zu unbekannt. Aber man kann sie auf jeden Fall super aufbauen, dass sie halt zwei, drei Runden weiterkommt und dann eben eine Face-Dame richtig schön overbringt damit, weil sie eben diese brutale Alpha-Female besiegt hat dann.
Genau, das kann ich mir halt eben auch vorstellen, dass sie allein ob ihrer Körperlichkeit und der Art, wie sie halt eben da die Präsenz in den Ring bringt, dass sie dadurch halt echt eine gute Rolle da spielen könnte. Also ich kann mir jetzt auch, ja, was du gerade gesagt hast, ich kann mir vollkommen gut vorstellen, dass sie da irgendwie erste Runde, zweite Runde irgendwelche Damen wegsquasht und dann von mir aus gegen Toni Storm verliert. Weil Toni Storm sehe ich als eine der Top-Kandidatinnen auf den Sieg. Und das würde in dem Zusammenspiel in meinen Augen total gut passen. Also ich finde das auch super. Also ich bin, ich habe ja auch schon hier eine Conversation, die erscheint demnächst noch mit Jesse gemacht, von WXW Now. Und das ist eine tolle Frau, die steht für tolle Dinge und für tolle Werte. Und ich mag sie sowohl in als auch außerhalb des Rings. Es ist ein toller Mensch und ich hoffe einfach, dass sie da guten Erfolg einfährt und dass sie da auch nochmal ihren Namen nochmal ein bisschen mehr Wert verleihen kann, als sie das ohnehin schon tut. Aber auch zuletzt durch ihre MMA-Geschichten ist sie ja sehr bekannt geworden. Insofern, ich denke auch, dass sie da eine große Rolle, oder zumindest eine mittelgroße Rolle beim Mae Young Classic spielen wird. Und ich bin auch mal gespannt, wie das weiterläuft da mit dem Turnier. Da hat nämlich auch der Tobi eine Frage zugestellt. Und zwar, es geht da eher darum, ja, um die Einteilung des Mae Young Classic. Und zwar fragt Tobias hier, jetzt ist ja bekannt, dass das Mae Young Classic in sehr kurzen Abständen ausgestrahlt wird, nicht wie das Cruiserweight Classic. Und das Finale findet nach einer SmackDown-Ausgabe statt. Ist das nicht irgendwie lieblos? Gerade wenn man es mit dem Cruiserweight Classic vergleicht, er ist da ein bisschen skeptisch. Wie seht ihr das? Also es wird ja wirklich an einem Tag quasi mehrere Episoden ausgestrahlt. Also am 28. August wohl Episoden 1 bis 4, am 4. September Episoden 5 bis 8 und dann am 12. September Finale live in Las Vegas dann eben nach SmackDown. Wie gefällt euch das? Wäre euch das lieber gewesen, so eine Woche, also wirklich dieses Turnier quasi über mehrere Wochen zu strecken, damit man immer diese Vorfreude hat, wenn wir es beim Cruiserweight Classic hätten, oder hättet ihr es lieber so auf einen Block quasi? Chris, willst du da die
Ja,
Damen binge-watchen?
ich weiß es nicht. Also ich gebe Tobi recht, das wirkt so ein bisschen hingeklatscht einfach. Vielleicht ist es auch gar nicht so gemeint, keine Ahnung. Aber ich hätte es tatsächlich lieber wieder so gehabt wie beim Cruiserweight Classic. Das war einfach wirklich eine schöne Sendung, da hat man sich jede Woche drauf gefreut. Und was ich so an dem Teilnehmerfeld jetzt gesehen habe, einige von den Damen kenne ich nicht, aber da habe ich doch einige bekannte Namen gelesen, sind viele gute Wrestlerinnen dabei. Von daher, ja, hätte ich das auch eher so gehabt. Das ist einfach ein größerer Aufbau, auch wenn du das dann über mehrere Wochen ziehst und dann immer erst wieder siehst, wie der weiterzieht eine Runde und der zieht eine Runde weiter und dann kommt die nächste Runde dann erst und so ist es halt einfach, ja, ein paar Tage, dann ist fertig.
Ja. Shaggy, wie siehst du das?
Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich habe ja damals das Cruiserweight Classic auch nicht irgendwie jede Woche geschaut. Ich habe dann auch irgendwie ein paar Folgen gesammelt und dann am Stück geschaut. Das ist einfach so das aktuelle Serienverhalten der Menschen heutzutage, würde ich sagen. Dieses Binge-Watching ist ja in aller Munde. Aber auch damals wurden die Cruiserweight-Sendungen wurden ja auch in zwei Etappen, glaube ich, zumindest getaped. Und die Ergebnisse konnte jeder im Internet auch schon nachlesen, wenn er das wollte. Und manchmal, man kann es ja jetzt auch in Etappen schauen, wenn man das möchte. Man kann es halt auch auf einmal schauen. Die Möglichkeit ist jetzt da. Warum nicht?
Ja, und dass das Finale so quasi nach SmackDown stattfindet, ist das cool oder ist das doof? Oder hätte man das irgendwie in einem Special noch verbraten können?
Naja, es wird ja ein Special sein. Es wird ja live, glaube ich, auch
Ja, das stimmt.
ausgestrahlt nach SmackDown. Das bedeutet, dass 205 Live nicht live sein wird an dem Abend. Aber wäre auch nicht so schlimm wahrscheinlich. Nee, ich finde es eigentlich, also ich hoffe, dass das Publikum da bleibt und das Publikum vielleicht so ein bisschen gefangen wurde in Sendungen davor und so, dass Toni Storm auch vor vielen Leuten gewinnen kann. Aber wir werden einfach schauen. Also eine größere Kulisse wird es sein, aber es muss nicht unbedingt der ganzen Sache schaden. Werden wir sehen.
Ja, ich tue mich auch gerade schwer, da so eindeutig Stellung zu beziehen. Also ich kann auf der einen Seite das nachvollziehen, was Chris halt sagt. Also da bin ich auch dann wiederum, also der Wrestling-Fan in mir sagt so, ja, also ich würde das gerne auch vielleicht so Woche zu Woche haben. Na? Also quasi diese eine Woche Abstand von einer Folge zur anderen. Trotzdem denke ich mir halt eben, das, was Shaggy gerade eben gemeint hat, macht auch absolut Sinn. Ne? Also wenn wir jetzt nur auf Netflix schauen, die veröffentlichen auch nicht eine Folge nach der anderen, sondern die veröffentlichen gleich eine Staffel am Stück, manchmal sogar zwei, je nachdem, was gerade online gestellt wird. Einfach in einem Block, damit sich die Leute das aussuchen können, was sie wollen. Und auch wenn ich mal mein Schauverhalten genauer irgendwie betrachte, ist es halt eben auch so, dass ich, wenn ich eine Serie mir anschaue, dann auch eher darauf warte, dass die wirklich komplett ist, damit ich eben nicht diesen Bruch irgendwo dazwischen habe.
Ja, aber Moment, Netflix macht bei den ganz großen Serien, hauen sie das auch wöchentlich raus. Und Better Call Saul zum Beispiel, was halt auch gut abgeht von den Abrufzahlen, das machen sie wöchentlich.
Ja, aber auch nicht bei allen, oder? Ich glaube, das hängt dann auch
Nee,
wahrscheinlich mit
nee,
den
nee, das machen sie
TV-Fre
nicht bei allen.
läuft nicht Better Call Saul dann auch noch irgendwie in den USA auf irgendeinem anderen Sender? Also quasi, dass es nicht nur auf Netflix
Ja,
läuft, sondern
wahrscheinlich
auch.
dann. Ist doch auch egal. Shaggy hat auch gute Argumente gebracht und ich finde das auch nachvollziehbar und alles, aber ich will es trotzdem nicht so haben.
Ja.
Dann schau dir doch jeden Abend eine Folge an, bis zum Finale.
Nein, dann hänge ich hinterher. Ich muss doch mitreden können.
Ach ja, also es ist, aber ich glaube, es schadet aber nicht, glaube ich. Also letztlich ist es doch, ob Spannung aufkommt, hängt ja letztlich nicht davon ab, wie man das schaut, sondern ob man sich davon gefangen lässt und ob die Leistungen der Damen stimmen. Und da drücke ich einfach mal die Daumen, dass das einfach eine gute Show wird. Aber mir fällt auf, dass wir extrem viele Damenfragen diese Woche haben. Alter Schwede. Der Tobi hat mich auch noch was anderes gefragt, hier nämlich zum aktuellen Geschehen bei Raw. Ihr habt doch letzte Woche sicher das Number One Contenders Match der Damen gesehen. Also sprich, jetzt da, wo Sasha Banks sich endgültig die Number One Contendership geholt hat. Ja, dem Tobi geht's mal wieder zum einen um Bayley, wie Bayley dargestellt worden ist, und zum anderen auch darum, ja, dass zum Beispiel auch eine Emma unter die Räder gekommen ist und dass eine Mickie James zum Beispiel dreimal so lange im Ring bleiben durfte wie eine Bayley. Wie hat euch dieses Match gefallen? Ich glaube, das ist halt so eine vielschichtige Frage. Ich frage erstmal so ganz global. Habt ihr euch das angeschaut und wie hat es euch gefallen, Chris?
Ich habe die Woche sowohl Raw als auch SmackDown verpasst, weil ich vergessen habe, meinen Receiver zu programmieren. Ich habe mir dann am Dienstag gedacht, Kacke, du hast vergessen, Raw aufzunehmen. Muss unbedingt dran denken, SmackDown aufzunehmen.
Das auch verpasst.
Und den nächsten Tag dachte ich so, ja, Kacke, auch noch SmackDown verpasst. Ich habe es halt nur nachgelesen bisher und vom Lesen her wirkt es schon ein bisschen strange und in den Foren ging es ja auch ziemlich ab. Ich weiß nicht, Bayley ist irgendwie so, ja, ist es jetzt eine Story, dass sie da irgendwas mitmachen wollen? Weil Niederlagenserien als Story ja immer so gut funktionieren in der WWE, knick-knack. Ja. haben sie jetzt fallen lassen, weil sie sie irgendwie als gefloppt betrachten, ich weiß es nicht, es ist halt irgendwie traurig und gerade wenn ich mir dann auch noch die Zeit angucke, wo Nia Jax tatsächlich im Ring stand, dann bin ich tatsächlich nicht mehr so traurig, dass ich es verpasst habe.
Aber das war ein gutes Match gegen Ende, wollte ich nur mal so erwähnt haben, das hat auch von der Psychologie super funktioniert. Shaggy, wie hat dir der Kampf gefallen, wenn du ihn gesehen hast?
Ich hab den Kampf gesehen, tatsächlich zum Frühstück, zumindest teilweise. Ich fand den Kampf eigentlich, wie du sagst, gegen Ende gerade auch richtig gut. Und das Publikum war voll drin und ist mitgegangen. Ja. Das war schon super. Und ich meine, klar, Bayley kam mal wieder blöd weg, aber ich meine, so viel kann man da im Moment auch nicht mehr kaputt machen. Und ich hoffe, dass das irgendwie eine Story verpackt wird.
Ich glaube halt auch.
Das könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, ich glaube halt eben auch, dass man hat gemerkt, dass man Bayley vor die Wand gefahren hat, muss man so ganz blöd zu formulieren. Und im Endeffekt muss man jetzt da eben jemand Neues nach oben bringen und diese Geschichte, die dann im Match erzählt worden ist, mit der sehr dominanten Nia Jax, die mal übrigens locker über 20 Minuten durchgehalten hat und ich, wie ich fand, auch echt eine Top-Leistung geboten hat, so sehr, dass die Leute...
Das glaube ich dir nicht.
Doch, das war wirklich echt ein guter Kampf und auch, sie hat auch ihre Rolle echt hervorragend gespielt. Shaggy, kannst du das bestätigen?
Ja, ich fand, also Nia Jax hat mich spätestens in dem Kampf echt überzeugt. Sie spielt ihre Rolle glaubhaft und das Publikum geht auch auf sie ab, also wird so angenommen, wie sie dargestellt wird. Ich meine, da macht die WWE momentan alles richtig. Nia Jax wird gut dargestellt.
Siehste? Und Chris?
Ich glaub's dir trotzdem nicht. Tobi, schreib doch mal was bei Twitter darüber. Hashtag Olaf ist alt.
Das sagt der, der vergessen hat, seine Videorekorder einzuschalten, wollte ich nur mal sagen.
Ja, weil ich halt viel zu tun hatte.
Ja,
das sagen sie alle. Ich habe da so Texte von dir bekommen, die musste ich erstmal redigieren.
Das stimmt doch gar nicht.
Vor allem seinen Videorekorder, vor allem.
Ja, stimmt. Ja,
das ist so Olaf, alt, der hat doch
du bist überhaupt nicht alt, ne? Denkst sofort an Videorekorder, wenn es ums Aufnehmen geht.
Ich Beta fand den Kampf Max. Okay, um auf den Kampf zurückzukommen, ich fand den Kampf echt okay. Ich fand Mickie James wurde auch gut dargestellt, ja. Die hat es auch verdient, die wurde in letzten Wochen immer verjobbt und Dana Brooke, naja, die war halt schnell wieder draußen.
Ja.
Aber da, so ist sie halt auch. Und Emma, klar, Emma wird auch momentan nicht gut genug dargestellt, die kann auf jeden Fall mehr und die sollte auch in den Women's Main Event auf jeden Fall, aber das wird sicherlich noch kommen.
Ja, das hoffe ich.
Ich glaube schon.
Das hoffe ich auch. Es ist ja sogar hier, Bayley Superfan ist doch inzwischen auch zu Alexa Bliss geturnt. Die, wie hieß der nochmal? Wer ist nochmal die Kleine da? Ich vergesse mal den Namen von ihr. Auf jeden Fall Bayley Superfan.
Izzy
war es. Die hat sich doch jetzt auch dann im Alexa Bliss Outfit gezeigt und offensichtlich auf die böse Seite gewechselt.
Ja, die sind doch ungefähr gleich groß, ne?
Das ist richtig. Da fragt der Tobi auch nochmal, nämlich zum Money in the Bank Match hier. Wird es nicht langsam langweilig, dass Becky in wirklich jedem Match durch irgendwelche Eingriffe um den Sieg gebracht wird? Kann doch eigentlich nur bedeuten, dass sie sich bald auf die dunkle Seite ziehen lässt oder geht und auf Eingriffe von außen setzt. Oder die Promos bei Money in the Bank gingen ja schon in die Richtung. Kurze Einschätzung, haben wir bald eine böse Becky Lynch? Chris?
Fände ich nicht schlecht, weil mit dem Charakter halt auf der Face-Seite nicht viel passiert ist. Ich fand da ihre Promos auch nicht sonderlich geil. Und ja, als Face brauchte sie den Titel nicht unbedingt, weil ihre Titelregentschaft war jetzt auch nicht sonderlich gut, muss man mal dazu sagen. Sie ist als Jägerin auf der Face-Seite eh besser. Und ich würde einen Heel-Turn begrüßen, weil einfach dann was mit dem Charakter passiert, was ich sonst den Schreiberlingen nicht zutraue, dass sie einfach eine vernünftige Story schreiben können, dass dieser Charakter sich weiterentwickelt. Von daher fände ich es nicht schlecht. Wäre mal wieder so ein frischer Start, den sie nötig hätte. Und wo Charlotte jetzt dann halt auch irgendwie Face ist, ja, braucht die dann ja auch Heal-Futter. So ein bisschen.
Shaggy, wie siehst du das?
Ich kann mir Becky nicht als Heel vorstellen. Becky ist wirklich so der geborene Face. Und ich mag sie als Jägerin auf den Titel schon, die immer im letzten Moment um den Titel gebracht wird. Und lass sie doch bei WrestleMania den Titel holen.
Ja. Ich habe auch Tobi schon bei Twitter geantwortet auf die Frage so ein bisschen. Ich glaube auch nicht, dass Becky komplett auf die dunkle Seite wechselt, sondern ich glaube, dass sie halt dann eher so eine Zwischenrolle übernimmt und irgendwie sowas. Ja, ein bisschen, noch ein bisschen rauer, noch ein bisschen härter, aber eben nicht komplett rübergeht. Also, um David zu zitieren, irgendwas Tweener-mäßiges. Nein, Quatsch. Also, irgendwie so eine, auf jeden Fall eine andere Facette für ihren Charakter findet und da irgendwie sich neu entdeckt. Damit würde ich sagen, haben wir noch eine letzte Damenfrage und zwar vom Stefan und einigen anderen, die mich angetwittert haben oder uns angetwittert haben. Und zwar, was haltet ihr von der Netflix-Serie Glow? Ist ja auch Damenwrestling im weitesten Sinne. Geht gerade anscheinend furchtbar durch die Decke. Also, wenn ich irgendwie in meine Timeline schaue, ist immer irgendjemand, der sich Glow anschaut. Ich selbst hab's noch nicht gesehen. Ich hänge noch bei Orange is the New Black hinten dran. Der Shaggy hat sich den Piloten angeschaut. Dann darf der mal ganz kurz den Piloten irgendwie seinen ersten Eindruck mitteilen und danach Chris, weil der hat schon die ganze Staffel gesehen.
Gerne, also ich habe mir den Piloten angeschaut, wie du gesagt hast. Das sind aber die gleichen Produzenten oder zumindest die gleichen Showrunner wie bei Orange is the New Black, wenn ich mich nicht irre.
Genau.
Also der Pilot hat mir jetzt schon mal sehr, sehr gut gefallen. Ist eine nette Serie, sag ich mal. Und ich als alter Klo-Fan der ersten Stunde wollte natürlich wissen, wie man daraus noch so eine Geschichte macht, so eine Serie. Und ich fand's gut, ich fand's unterhaltsam und werde mir die nächsten Folgen sicherlich auch anschauen. Die schauspielerische Leistung der Hauptdarstellerin ist auch toll. Also ich meine, ich find's gut. Nett.
Chris, und jetzt du mit dem hoffentlich spoilerfreien Kurzfazit zur Serie.
Ich kann das super spoilerfrei machen. Das ist eigentlich der erste Eindruck von Shaggy bestätigt sich über die ganze Staffel hinweg. Das ist eine sehr nette Serie. Alison Brie in der Hauptrolle ist sehr gut gewählt. Ich finde sowieso, dass es eine sehr gute, sehr wandelbare Schauspielerin ist. Also wenn man Community zum Beispiel gesehen hat, klar ist eine Comedy-Serie, aber wo sie halt immer verschiedene Themen in den Folgen haben, konnte sie sich super immer drauf einstellen. Und ja, man sollte es jetzt nicht gucken, wenn man denkt, das ist eine Wrestling-Serie, weil das Wrestling ist an sich nicht so wichtig. Das ist halt eher so eine Mischung aus Comedy, Drama, irgendwie so. Ist eine Unterhaltungsserie. Das ist einfach so der Aufhänger. Es geht halt einfach so um Emanzipation, um eine zweite Chance. Es sind halt diese ganzen gescheiterten Schauspielerinnen und Models, die da gecastet werden und die finden auf einmal in dieser Subkultur namens Wrestling dann ihre zweite Chance, um sich zu beweisen einfach. Und ja, das ist einfach schön gemacht. So ein paar Klischees sind halt drin mit der ehemals besten Freundin, mit der sich dann gestritten wird. Und auch die Character-Arcs sind jetzt nicht sonderlich innovativ oder so, aber das ist einfach eine schön gezeichnete, schön erzählte Geschichte, wie sie das aufziehen. Beim Wrestling werden sich jetzt einige Diehards dann auch denken, ja, das ist doch total übertrieben. Innerhalb von 12 Wochen können die nicht lernen, wie man wrestelt und schon gar nicht, indem sie sich ein paar Videobänder angucken und sowas. Aber ja, es ist einfach eine sehr unterhaltsame Serie. Teilweise böser Humor. Spiegelt halt auch so ein bisschen den Sexismus der Zeit wieder noch. Ich habe ein paar Mal sehr lachen müssen. Ja, ich will diesen Gag nicht vorwegnehmen, den muss man auf jeden Fall sehen. Das sage ich nicht. Aber ja, hat wirklich Spaß gemacht. Sind leider nur 10 Folgen. Die Staffel endet quasi nach der ersten Show, die sie machen. Und da hätte ich halt gerne wirklich weitergeguckt. Es sind dann halt auch schon so ein paar Cliffhanger gelegt für die nächste Staffel. Und das Schöne ist, trotz der vielen Frauen, die mitspielen, sind glaube ich 14 Frauen im Roster von Glow, hat halt jede so einen kleinen Arc wenigstens dabei. Und ja, hat wirklich Spaß gemacht.
Ich habe noch eine Frage, und zwar der Bildexperte zum Thema Wrestling schreibt, gar nicht so doof, wie ich dachte. Was sagt ihr dazu, Chris?
Was? Wozu? Hä?
Er sagte Glow, also zur Serie Glow hat er einfach nur so als, steht als Header-Grafik steht dann da, Bildexperte meint, gar nicht so doof, wie ich dachte.
Okay. Ja, was weiß ich, was der dachte, was das für eine Serie ist. Keine
Ja,
Ahnung.
man muss dazu sagen, kennt ihr die alten Klo-Sachen, die
Ich
Original-Klo-Sachen?
habe
Nee,
Ausschnitte
sind
davon
ja,
gesehen, ja.
okay, das ist ja schon sehr, sehr seltsam und das hatte sicherlich auch sehr, sehr viele Kritiker. Es gab Fans, die das wirklich mochten und es gab den Rest mochte das, glaube ich, überhaupt nicht. Das waren Witze unterhalb der Gürtellinie. Wrestling teilweise, da ist jedes Jinder Mahal-Match ein Traum dagegen, um mal ihn zu nennen. Also es war schon sehr seltsam und man kann verstehen, dass wenn man das kennt, dann auch nicht genau einschätzen kann, wie die Serie werden sollte. Ich war ja am Anfang auch überrascht, als ich gehört habe, es soll eine richtige Fernsehserie zu Klo geben. Und wie gesagt, der erste Eindruck war gut und ich kann aber die Kritik verstehen.
Okay.
Also ich habe mir so ein paar Sachen durchgelesen, wie das wirklich war bei Glow, so mit dieser Gründung und allem, wo es halt die meiste Zeit drum geht, eben in der Serie. Und ja, sie leisten sich da schon einige Freiheiten eben. Aber das ist, also es ist alles stimmig, was sie da machen. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die meisten, die die Serie gucken, nicht unbedingt das Original kennen und deshalb rummeckern können. Aber nee, tolle Serie. Kann man sich
Okay.
auf jeden Fall angucken. Ist jetzt nicht geil, aber ist gute Unterhaltung.
Ja, ich bin gespannt. Ich wollte die auf jeden Fall noch nachholen, wenn ich mit Orange Is the New Black durch bin. Machen wir noch ein, zwei Fragen im Schnelldurchlauf. Der Thomas hat uns gefragt, was ist euer Lieblings-Wrestling-Theme? Ich habe darauf geantwortet, so, also mein Lieblings-Wrestling-Theme war früher eindeutig das Theme vom Ultimate Warrior. Und aktuell, wenn ich jetzt auf WWE schaue, tue ich mich da echt so ein bisschen schwer. Also AJ Styles zum Beispiel finden ja viele geil, das ist nicht so meins. Aber ich muss halt da, Shinsuke Nakamura ist, glaube ich, so das, was ich jetzt hervorheben würde derzeit. Und Sami Zayn vielleicht auch noch. Also zumindest live ist das ziemlich cool. Shaggy, Lieblings-Wrestling-Theme.
Früher war das, glaube ich, auch das vom Ultimate Warrior. Das fand ich toll. Das hat auch so gut zu ihm gepasst. Ich mochte das der Quebecers, falls ihr das noch kennt, total gerne. Ich habe das geliebt. Das war großartig. Heutzutage wird aber auch wirklich endlich so richtig Augenmerk auf die Themes gelegt. Ich glaube, die sind zum Teil so gut wie noch nie fast
Das stimmt.
und so wichtig auch für den Wrestler geworden. Shinsuke Nakamura's Theme ist großartig. Also, das ist, glaube ich, das Beste, möglicherweise das Beste aller Zeiten. Ich mag auch Bobby Roode's Theme natürlich, das ist toll. Und
Verdammt, er hat alle da.
Finn Balor. Also, es ist einfach gut. Steve Austin und The Rock waren natürlich auch wichtige Themes, die dann immer, man wusste im ersten Augenblick, hey, jetzt kommt er.
Ja.
Der berstendes Glas, Steve Austin ist da.
Das stimmt.
So
Chris,
Sachen.
haben wir dir noch was übrig gelassen?
Eigentlich nicht, ihr Schweine. Aber ich will mal noch Kurt Angle einwerfen.
Ja.
Allein schon wegen den You Suck Chants hinterher.
Das stimmt.
Ich fand das Theme von Edge, also das letzte von seiner Rated R Superstar-Zeit halt, fand ich war sehr passend. Oh Gott, es sind so viele. Ja. Nakamura muss man nennen. Bobby Roode ist einfach großartig. Dann nerv ich die Redaktion halt immer mit, weil das mein Klingelton auf der Arbeit ist. Und ich werde halt öfters mal angerufen, einfach so aus dem anderen Stockwerk, wo unsere Videoabteilung sitzt, der Kollege Simon, ja, wenn der in irgendwas will. Und alle stöhnen auf, wenn Glorious ertönt. Ja, und ich muss aber auch dazu sagen, ich liebe das Ring of Honor-Theme von Kevin Steen.
Ja, das habe ich auch.
Großartig.
Ich war jetzt nach langer Zeit zum ersten Mal wieder im Fitnessstudio und das ist auf jeden Fall auch mit auf der Trainingsplaylist.
Das ist es bei mir auch beim Joggen.
Und
Irgendwie ist das motivierend.
ja, weil man einfach
Das
alle
pumpt
hasst
einen
danach.
auf.
Ja. Und was aber auch dazu gehört, zum Beispiel, was ich live total cool finde, was ich mir aber sonst, also zwar auch beim Training anhöre, aber jetzt nicht so zwischendurch mal, ist das von Angelico, das ist Skrillex von mit Bangarang, finde ich total cool. Und
Ja.
das kommt aber total gut. Also wer bei Superstars of Wrestling dabei war dieses Jahr, als der am Ende gefeiert hat, da war die Halle, war ein einziger Rave danach. Das war sehr lustig. Da gibt es schon einige Sachen, die man so beim Training hört. Vielleicht schreibt uns einfach mal, was hört ihr denn so an Wrestling-Themes? Weil ich glaube, jeder Wrestling-Fan hat irgendwie eine Wrestling-Playlist, die er irgendwie mal hin und wieder ausgräbt. Schreibt uns das ruhig mal, was ihr euch da so reinzieht. Ansonsten.
Aber Olaf, jetzt wo du die WXW angesprochen hast, ganz wichtig, das Ringkampf-Theme ist so großartig. Mein Wecker morgens, auch ganz toll. Und meine Freundin hat neulich gemeint, hey, warum höre ich jetzt die Musik vom Weißen Hai? Da war sie am Anfang ganz irritiert. Das Ringkampf-Theme ist toll. Matt Riddles Theme ist großartig, aber ein ganz wichtiges WWE, WWF-Theme haben wir vergessen, das von Bastian Booger. Das war toll.
Ja,
unbedingt. Was ist dein Weckerton denn, Olaf, hier?
Ich habe ein Klingeln. Ich habe einen normalen Funkwecker. Boah, ich habe da leider nichts drauf. Aber,
bist du langweilig?
Aber mein aber mein Klingelton ist Sami Zayn.
Na, das reißt dann ja auch.
Also wenn du mich anrufst, das habe ich aber noch aus vom letzten Jahr WrestleMania. Da war ich dann so geflasht von Sami Zayn, dass ich Sami Zayn als Klingelton haben wollte. Ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen merkwürdig. Eigentlich sind wir ja aus dem Alter raus, oder? Sollte man nicht aus dem Alter raus sein irgendwann?
Ach. Ja, nein, du vielleicht.
Nie.
Moment,
nie.
Shaggy ist älter als ich.
Ja, aber im Geiste jünger.
Das ist Unverschämtheit. So, machen wir noch zwei Stück. Der Maurice fragt über fragen@headlock.de, was glaubt ihr, wer aus dem aktuellen WWE-Roster und aus dem aktuellen NXT-Roster ein zukünftiger WWE Hall of Famer sein wird und warum? Und wann wird das jeweils sein? So, ich kann jetzt natürlich die ganz einfache Geschichte nehmen. John Cena. Und beim NXT muss man halt mal abwarten. Das finde ich extrem schwer, da jetzt schon einen einzuschätzen. Ich würde es, glaube ich, da so ziemlich jedem gönnen und allen voran im Aleister Black. Aber ob das irgendwann mal in 20 Jahren soweit ist, weiß ich nicht. Chris, wen siehst du da als Vorreiter für die Hall of Fame?
Ich weiß nicht. Also eigentlich muss man ja jetzt schon Roman Reigns sagen, weil er eh in den nächsten Jahren weiter gepusht werden wird, wenn da nicht irgendwas ganz Böses passieren wird.
Weil er eh im nächsten Jahr in die Hall of Fame kommt.
Wäre das nicht großartig? Wäre das nicht wirklich ein großartiger Move?
Der ultimative Troll-Move wäre das.
Nächstes Jahr in Hall of Fame sind, das wäre großartig. Das schlagen wir gleich mal vor.
Ja, John Cena, wie du schon sagst, AJ Styles wird aufgenommen werden, auf jeden Fall. Auch wenn er nur seine letzten Jahre jetzt in der WWE verbringt in seiner Wrestling-Karriere. Brock Lesnar wird aufgenommen werden. Mir ist auch gerade noch einer eingefallen, warum komme ich jetzt nicht mehr drauf? Ein Seth Rollins kann ich mir sehr gut vorstellen.
Jericho übrigens auch.
Jericho sowieso, ja.
Also Jericho kann ich mir sogar noch sehr, sehr früh vorstellen. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass der schon nächstes oder übernächstes Jahr aufgenommen wird, weil der hat nicht mehr so viele Jahre und ich glaube, das wird das nächste Kandidat sein. Shaggy, wie siehst du denn das?
Naja, da muss man sich immer fragen, ist die Hall of Fame der WWE wirklich eine richtige Hall of Fame oder wird da nicht so ziemlich fast jeder aufgenommen irgendwann? Ich meine, wo liegt der Messpunkt? Vielleicht Coco Beware, der ist in der WWE Hall of Fame.
Coco Beware ist der Bar, weißt du, hier, das ist die Messlatte.
Okay, dann würde ich sagen, wenn Coco Beware die Messlatte ist, dann wird jeder außer James Ellsworth wahrscheinlich aus dem aktuellen Roster aufgenommen irgendwann. Nee, also wen ich gerne sehen würde, klar, also John Cena ist ganz klar, der wird sicherlich, sobald er seine Vollzeit aktive Karriere beendet, aufgenommen werden. Ansonsten gibt es viele. Jericho habt ihr schon genannt. Das sind viele, die irgendwann mal den Titel geholt haben. Ein Kevin Owens, um irgendwann den Bogen zu schließen, wird sicherlich auch in 10 Jahren in die Hall of Fame aufgenommen werden. Warum nicht?
Ja,
das wäre sehr schön.
Ja, aber auch da aber, muss man.
Aber bitte eingeführt auch wieder von Jim Cornette dann.
Von Jim Cornette auf jeden Fall.
Das wäre super. Und dann vor allem dann ja auch noch ein paar Jahre ältere Jim Cornette, der noch viel verbitterter ist, als er jetzt ohnehin schon ist.
Meinst du, das geht?
Ich glaube ja.
Hatte ich das vom WrestleMania-Wochenende erzählt, von dem Typen von der Sports Illustrated oder was das war?
Nee, ich glaube nicht. Erzähl.
Wir hatten halt vor der Hall of Fame einen Redakteur von der Sports Illustrated getroffen. Der kam halt aus Chicago und erzählte auch so ein bisschen und er meinte, er wäre letztens halt auch eingeladen gewesen auf irgendeine Hausshow oder so war das wohl. Und Jim Cornette war anwesend. Und er hat ganz kurzfristig ein Interview mit Jim Cornette zugesagt bekommen. Und dann stand er so, fuck, ich habe 5 Minuten mit Jim Cornette. Wie kriege ich ihn zum Ausrasten am besten? Und er hat dann die ganze Zeit überlegt.
Chuck Taylor.
Dann kam er zu Jim Cornette, begrüßte ihn und fing dann das Interview mit The Young Bucks are great, aren't they? Und dann hat er halt wirklich 5 Minuten Rant gehabt, bis seine Zeit vorbei war.
Oh Mann, ja. Hat er nicht auch letztens gesagt, dass ich Chuck Taylor umbringen soll am besten?
zuzutrauen wäre es ihm.
Irgendwie sowas. Ansonsten, um auf eine schöne Note jetzt zu enden, der Christian hat noch eine Frage gestellt. Wie fandet ihr Omega gegen Okada 2? Die Frage kam mehrfach. Christian war einer davon. Und ja, wie habt ihr euch den Kampf angeschaut und wie hat er euch gefallen? Chris, hast du ihn gesehen?
Ich hab's nicht gesehen.
Shaggy, hast du es gesehen?
Ich hab's gesehen.
Und?
Und es hat mir gefallen. Es war wirklich ein. Ich bin nicht so im New Japan-Modus drin. Ich schaue da leider nicht so viel. Aber ich habe mir extra New Japan World mal geholt jetzt, um mir diesen Kampf und das ganze Großereignis anzuschauen. Und ich bin begeistert. Es war wirklich, wirklich ein toller Kampf. Den ersten Kampf der beiden habe ich auch schon gesehen. Und dieser Kampf war voll. Also ich war damals schon begeistert. Der war schon so großartig. Aber dieser Kampf war nochmal irgendwie anders.
Ja.
Der war ganz anders aufgebaut. Und es war toll. Also es war echt spannend. Ich wusste vorher schon natürlich, wie es ausgeht. Leider, ich habe mich spoilern lassen. Aber ich war trotzdem gefangen. Und ich war selber am Ende total überrascht, dann plötzlich wieder. Das sind 60 Minuten einfach Bong, Time Limit Draw. Ich war begeistert. Toller, toller Kampf. Jeder, der ihn noch nicht gesehen hat, sollte sich diesen Kampf unbedingt anschauen. Unbedingt.
Ja, ganz genau das, was Shaggy sagt. Das war ein toller Kampf und auch genau das, was du auch gerade gemeint hast. Also, mich hat es gewundert, wie die beiden gerade in dieser Länge des Kampfes dann doch mal was komplett anderes bieten, als sie im ersten Kampf gehabt haben. Der erste Kampf war, glaube ich, auch 47 Minuten oder so, irgendwie sowas um den Dreh war der lang. Und dieser Kampf war komplett anders, hat eine ganz andere Geschichte erzählt. Auch wieder ganz andere Spots und anderen roten Faden. Unglaubliche Athletik, unglaubliche Härte auch innerhalb der Aktionen und innerhalb des Kampfes natürlich auch. Muss man sich angeschaut haben. Der nächste Match of the Year Candidate, muss man sozusagen. Ich habe viel gelesen, dass sie gesagt haben, dass Leute gesagt haben, ja, hier, der war besser als der erste. Ich finde das innerhalb dieser Dimensionen, wie die beiden das aktuell abliefern, finde ich das so schwer zu sagen. Also für mich waren beide Kämpfe super und da mache ich keine großartige Unterscheidung mehr. Es geht ja nur noch um persönliche Geschmäcker. Im Endeffekt, fantastischer Kampf, sollte sich jeder anschauen, der dieses Jahr Wrestling ja noch weitersehen möchte und so. Also da gibt es ja auch den dritten Kampf dann demnächst. Und absolute Empfehlung von uns, glaube ich, hier durch die Bank. Das muss man gesehen haben.
Definitiv, definitiv.
So, und dann würde ich sagen, beenden wir die Fragenrubrik. Wir haben hier noch einige Fragen übrig. Also, wir haben unter anderem vom Jojo, vom Thomas, vom Christian haben wir noch einen, vom Volker und vom Henning. Die nehmen wir alle, und vom Tobi auch noch eine, die nehmen wir alle mit in den nächsten Podcast mit rein. Wir wollen jetzt hier die Fragenrubrik nicht komplett sprengen, aber schickt uns weiter ruhig Fragen. Wir bauen die weiter ein. Wir haben ja demnächst auch noch ein paar Previews und Reviews. Da nehmen wir dann auch noch die eine oder andere Frage mit rein, um das aktuelle Geschehen abzudecken. Also keine falsche Scheu. Ihr wisst, Fragen an fragen@headlock.de, Facebook, YouTube, Twitter natürlich auch. Ask Headlock könnt ihr uns da anschreiben. Oder auch einfach per Direktnachricht, da sind wir überall erreichbar. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann zu unserem eigentlichen Thema, wo wir jetzt schon wieder hier munter einige Minuten verquatscht haben, muss man sozusagen. Nämlich, es geht um Kevin Owens. Und ich habe es ja schon am Anfang der Sendung gesagt, wir benennen die heutige Ausgabe in die Kevin Owens Show um. So, und damit würde ich mal mit der obligatorischen Eingangsfrage starten, nämlich, wann ist denn euch beiden zum ersten Mal Kevin Owens bzw. Kevin Steen aufgefallen? Sprich, erstes Match von Kevin Steen, Kevin Owens und wie war euer Eindruck damals? Christian zuerst.
Das erste Mal, ja, Kevin Steen habe ich halt das erste Mal gesehen. Das müsste noch im Tag Team mit Generico gewesen sein. Aber das waren halt auch schon so die Zeit, wo ich die Indies nicht mehr wirklich regelmäßig verfolgt habe. Ja, da habe ich dann halt nicht so viel von mitgekriegt. Ich habe dann halt hinterher erfahren, da gab es dann diese Fehde zwischen den beiden, die so super geil gewesen sein soll. Ich habe da aber halt auch nicht viel von gesehen. Und dann, ja, hinterher von seinem World Title Run gehört. Es war jetzt nicht, dass der mich damals sofort abgeholt hat. Da sah er ja auch noch ein bisschen anders aus und sein Stil war auch noch nicht so, wie wir ihn jetzt kennen. Er hatte halt viel weniger Psychologie in seinen Kämpfen drin. Und so richtig geflasht hat er mich eigentlich, als er dann bei NXT aufgetreten ist. So, das war so, den kenne ich und auf einmal, der kam halt da rein und der hatte auf einmal viel mehr Charisma als damals, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und der hat mir in der Folge halt so viel Spaß gemacht, dass ich dann mir etliche DVD-Boxen bestellt habe, um seine Ring of Honor-Zeit dann nachzuholen.
Okay. Shaggy, wie war es bei dir?
Ich glaube, dass ich Kevin Steen das erste Mal in diesem Leiter-Match gegen El Generico gesehen habe. Ich habe ihn davor schon zwar Ausschnitte von seinen Kämpfen gesehen, aber hat mich nie wirklich interessiert, weil ich dachte auch, das ist so der Inbegriff des T-Shirt-Wrestlers. Damals habe ich das gedacht und dachte, ist er ja irgendwie auch, aber er ragt da echt heraus. Also ich habe dann den Kampf gesehen und dachte, wow, das ist ja, was zeigen die beiden da? Das ist ja unglaublich. Sind die verrückt? Und das sind sie wohl auch. Das war meine erste Begegnung mit Kevin Steen. Meine erste Begegnung mit Kevin Owens war natürlich bei NXT.
Logischerweise. Bei mir war das auch Ring of Honor, aber ein bisschen früher. Also bei mir war das wirklich dann das erste Match, was Kevin Owens, beziehungsweise Kevin Steen und El Generico gegen die Briscoes gehabt haben. Das müsste 2007 gewesen sein, Anfang des Jahres. Und da habe ich schon gedacht, da kann ich die halt überhaupt nicht. Und die passten ja auch eigentlich so als Tag-Team so gar nicht zusammen. Ne? Also du hast auf der einen Seite diesen Kevin Steen, der halt damals auch eher so aussah wie so ein bisschen dicker Junge im Badeanzug. Und dann eben dann El Generico, der halt aussah wie so ein Comedy-Character. Und ich habe eigentlich überhaupt nichts von dem Kampf erwartet. Und dann haben sich diese beiden Teams, Owens und Generico und die Briscoes, da wirklich ein kompetitives Tag-Team-Match geliefert, was irgendwie dann, keine Ahnung, jetzt aus heutiger Sicht wahrscheinlich viel zu lang, also ich würde mal sagen, so 15 Minuten, 12, 15 Minuten ging und was halt wirklich richtig schnell und richtig geil war. Und da habe ich gedacht, so, hui, und auf einmal war so Kevin Steen und auch El Generico bei mir so auf dem Plan. Also El Generico kannte ich schon so ein bisschen, da war mir schon irgendwie ein Name, aber halt auch eher so als Comedy-Wrestler und ich habe noch nie erwartet, dass der halt dann eben so einen Charakter dann auch auf die Matte bringt. Ja, und also von wegen, Shaggy, du hast ja gerade gesagt hier, von wegen, dass Kevin Steen so der typische T-Shirt-Wrestler für dich war. Lustige Anekdote, ich habe mir letztens noch mal so ein Shoot-Video, was ich hasse diesen Begriff eigentlich, aber so ein Shoot-Video von Kevin Steen angeschaut, wo er darüber gesprochen hat, dass er, als er zu Ring of Honor kam, dass der damalige Booker, ich glaube, das müsste Gabe Sapolsky gewesen sein, dass der Wrestler mit T-Shirts hasste. Und er hat zu Kevin Steen halt eben gesagt, so, hör mal, wenn du hier antreten willst, erstmal T-Shirt aus. Ne? Und Kevin Steen hat so, na, okay, komm, ne? Aber er hat es halt wohl gehasst, ohne T-Shirt zu kämpfen. Nicht, weil er halt ein Problem damit gehabt hätte, dass er irgendwie pummelig wäre, ne? Das ist er ja, weiß er ja auch. Sondern einfach, für ihn gehört das anscheinend so einfach so zu seinem Wohlfühl-Charakter. Ne? Und hat dann damit gekämpft. Und da war er nach diesem ersten Kampf, der gesagt auch mein erster Steen-Kampf war, waren sie dann erstmal ein halbes Jahr weg vom Fenster, bevor sie dann halt diese Fehde wieder aufgenommen haben. Und da geht es dann halt nochmal drum, so, ja, was soll er tragen? Und so, ja, mach halt das, was du willst, ne? Also auf einmal hat dann Sapolsky anscheinend seine Meinung über T-Shirts geändert. Und so, ja, mach halt, was du willst. Und dann ist er auf einmal auch bei Ring of Honor mit T-Shirt aufgetreten. Also für Kevin Owens, Kevin Steen gehört wohl das T-Shirt einfach mit dazu und.
Obwohl man sagen muss, im Tag-Team hat er ja diesen Strampler eigentlich immer angehabt. Ne? Das T-Shirt kam ja
Das
dann
kam erst später, ne?
nach dem Turn gegen
Ja, es
Generico.
kann sein, ja. Das kann auch sein.
Stimmt.
Ja, aber auf jeden Fall gehört dieses, sag mal, dieses Shirt halt wohl zu seiner Wohlfühl. Naja, Wohlfühlkleidung.
Kann ich gut verstehen.
Wie würdet ihr denn den gerade jetzt mal den frühen Stil von Kevin Steen beschreiben, gerade im Vergleich zum heutigen Kampfstil eines Kevin Owens? Chris, du hast damit gerade schon so ein bisschen angefangen mit der Psychologie und so. Führe das doch ein bisschen weiter aus.
Der frühe Kevin Steen war unglaublich talentiert und unglaublich beweglich für sein Gewicht, was er immer noch ist. Aber er wusste noch nicht ganz genau, wann er welche Spots bringen sollte, um möglichst viel Eindruck zu schinden. Und hat nacheinander richtig krasse Moves rausgehauen, wo man auch dachte, wow, wie kriegt der dicke Junge das hin? Ja. Aber es war mehr so ein bisschen Move-Gespamme und es hat weniger eine Geschichte erzählt, fand ich bei ihm immer. Also da waren auch schon wirklich sehr gute Kämpfe dabei, die super flott waren einfach, die ein richtig geiles Pacing hatten. Aber es fehlte irgendwie so ein bisschen dieser psychologische Charakter. Und der entwickelte sich erst, meiner Meinung nach, immer mehr während der Fehde mit Generico. Und als er dann aus seiner Ring of Honor Pause wiederkam und relativ zügig Champion wurde, als Champion hat er so unfassbar zugelegt, was Charisma anbelangte und auch einfach dieser Blick dafür, wie man ein Match aufbaut, wie man es führt und vor allem, wie man es auch clever führt, wie man Comebacks bringt. Und da war er eigentlich dann so langsam der Kevin Owens, den wir jetzt kennen, nur nicht zurückgehalten, wie er es bei der WWE, glaube ich, manchmal wird. Also ich glaube, dieses Face of America Gimmick könnte noch viel krasser sein als das, was es gerade ist. Und ja, einfach ein unglaublicher Typ, der das Talent schon immer hatte und mittlerweile auch einfach dieses Wissen um das Wrestling drumherum, wie man eine Geschichte erzählt und wie man ein normales Match zu einem richtig großen Match machen kann.
Shaggy, möchtest du dazu noch etwas beitragen?
Ja, ich gebe Christa so ein bisschen recht. Also, ihm hat auf jeden Fall, also, der hatte nicht die Fähigkeit, eine Geschichte während des Kampfes zu erzählen. Und das, wenn man sich jetzt die Matches Owens gegen Jericho angesehen hat, das war eine Riesengeschichte von Anfang bis Ende. Und das hat ihm damals noch gefehlt. Das war ein Spot an Spot. Und aber so diese Ringpsychologie hat ihm noch gefehlt, ganz klar. Da hat Chris vollkommen recht.
Ja, also genau das, was du gerade gesagt hast, dieses Spot on Spot hat ihn halt am Anfang ausgezeichnet. Das sehe ich auch so. Also er war halt zu Beginn wirklich dieser typische Independent-Wrestler, muss man so ganz böse auszudrücken. Also der halt wirklich coole Aktionen drauf hatte, aber irgendwie hatten die halt noch nicht so den richtigen Zusammenhang. Dann hat er sich eben irgendwann zu so einem Brawler entwickelt, also so einem technischen Brawler, muss man so sagen. Und irgendwann dann, wie Chris es gerade schon gesagt hat, ne, also mit dem Titelwechsel hin zu ihm und auch mit dieser Charakterentwicklung, die er dann durchgemacht hat, Scum und so, da kommen wir gleich überall noch drauf zu sprechen, da ist dann eben noch diese Psychologie mit dazu gekommen, auch diese Aggressivität. Ich glaube, diesen Punkt der Aggressivität und Ruchlosigkeit, den darf man bei einem Kevin Owens, Kevin Steen, egal wie, darf man auch gar nicht unterschätzen, weil das immer seinen Charakter ausgezeichnet hat, ne? Also, was natürlich aber auch einher mit der Psychologie und natürlich auch mit dem Charakteraufbau geht, ne? Ja, damit würde ich sagen, starten wir doch einfach mal so ein bisschen den kleinen Karriere-Rundown. Also, weil Kevin Owens ist ja inzwischen seit gefühlten Ewigkeiten dabei. Also, ich habe jetzt, müssten ziemlich genau 14 Jahre gewesen sein. Geboren ist der gute Kevin Owens ja bekanntermaßen in Kanada, in Franco-Kanada. Franco-Kanadier ist französischsprachig aufgewachsen, was ich eigentlich ganz lustig finde, und hat das Englisch eigentlich nur durch Wrestling erfahren. Also gelernt quasi. Also er hat sich halt die Sendung von WWE angeschaut und hat dann ja durch Jim Ross und Jerry Lawler irgendwie Englisch gelernt. Das finde ich ziemlich faszinierend, ehrlich gesagt. Also müssen uns aber vorstellen, wir hätten durch Carsten Schäfer Deutsch gelernt. Ich weiß nicht, ob das so
Boah, wäre das
funktioniert hätte.
schlimm?
Das ist irgendwie gruselig, oder? Chris, meinst du, Wrestling-Sendungen sollten demnächst im Englischunterricht eingesetzt werden?
Ich glaube schon, dass es das helfen kann. Also, ja, jetzt mal ohne Witz. Also, das ist jetzt kein Eigenlob oder sowas, aber ich war halt früher auch in der Schule immer echt gut in Englisch und das kam halt daher, weil ich relativ früh halt auch angefangen habe, mir dann von irgendwelchen Bands beim Musikhören Texte durchzulesen oder halt auch mal irgendein Tape, was mir mein Onkel dann vom Wrestling gegeben hat, halt mit Originalkommentar gehört habe und irgendwie, das hilft schon und in einem gewissen Alter saugst du das halt auf wie ein Schwamm.
Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Also bei mir war das auch nicht anders. Also bei mir war es dann auch teilweise englische Videospiele, wo du dann einzelne Begriffe
Ja,
übernommen hast.
genau.
Und Wrestling gehört dann eben auch so in die Sparte. Also es ist aber trotzdem irgendwie so lustig. Also ich finde das trotzdem irgendwie sehr, sehr sympathisch auf jeden Fall. Kevin Owens ist 84 geboren, sprich, der ist mittlerweile 33 Jahre alt. Also ein paar Jahre jünger als ich und ein paar Jahre älter als der Chris. Und hat mit, glaube ich, dann entsprechend irgendwie 10, 11 Jahren hat er dann WrestleMania 11 gesehen. Und das war dann Diesel gegen Shawn Michaels. Und da hat er dann festgestellt, er möchte Wrestler werden. Was ich eigentlich auch ungewöhnlich finde, weil Diesel gegen Shawn Michaels, klar, das war ein guter Kampf, aber auch das zählt jetzt nicht zu den geilsten Matches der Welt, oder Shaggy?
Der WrestleMania-Kampf wahrscheinlich ist damit gemeint.
Genau.
Naja, also ich meine, es ist WrestleMania, es ist eine Riesenshow gewesen und klar wird man dann als Kind ist man dann davon auch irgendwie beeinflusst. Und warum nicht?
Warum denn
Und Shawn
nicht von
Michaels.
Bam Bam Bigelow gegen LT?
Tja, warum nicht von Bam Bam Bigelow gegen LT? Das ist eine gute Frage, die kann ich dir leider nicht beantworten.
Ja, naja. Auf jeden Fall, das war wohl die Initialzündung für seine Karriere, dass er dann auch ein paar Jahre später dann mit 14 mit dem Wrestling-Training begonnen hat, unter Jacques Rougeau damals unter anderem. Mit 16 hat er seinen ersten Kampf gehabt, so war es. Es musste dann 2000 und. Ja, müsste genau 2000 gewesen sein. Da hat er seinen ersten Kampf gehabt und ist dann anschließend bei International Wrestling Syndicate und bei CCW angetreten. Die meisten werden das nicht so verfolgt haben und wir haben auch schon gerade im Vorgespräch festgestellt, dass wir zum Beispiel allesamt seine PWG-Zeit zwar so ein bisschen mitbekommen haben, also er war ja mehrfach da, also von 2004 bis 2008 und dann nochmal von 2010 bis 2014. Das haben wir zwar alle irgendwie so am Rande mitbekommen, aber PWG war damals echt auch schwer zu verfolgen, oder? Chris, hast du dir zu der damaligen Zeit irgendwie mal Mühe gegeben, dir PWG-Tapes auf legalem Wege zu besorgen?
Nee, das hat sogar eine ganze Zeit gedauert, bis ich überhaupt wusste, dass es diese Liga gibt. Das war ja jetzt nie die klangvollste Indie-Liga irgendwo. Also ich persönlich bin relativ früh halt irgendwie auf Ring of Honor gestoßen, was dann halt auch nicht immer so einfach war, das zu verfolgen, wenn man nicht gerade viel Kohle hatte, um sich dann die DVDs zu bestellen, wie du es gemacht hast. Aber ja, PWG und IWA und sowas, das war außer meiner Reichweite und auch so ein bisschen außerhalb meines Relevanzkorridors, weil ja, es gab so viel Indie-Wrestling, dann habe ich auch noch viel Euro-Wrestling zu einer Zeit geguckt, wo ich dann sehr oft dann am Wochenende losgefahren bin, irgendwo nach Hessen und so. Und es war halt noch nie immer für alles Zeit und wird es auch nicht sein, deshalb, ja. Man kann nicht alles sehen und wissen.
Das stimmt. Wie war das bei dir damals, Shaggy? Hast du da schon irgendwie dich die Mühe gegeben, das irgendwie zu verfolgen?
Ich habe damals mich eigentlich für das Indie-Wrestling noch gar nicht interessiert. So gar nicht richtig. Ich habe einiges nachgeholt, aber damals habe ich auf jeden Fall nicht versucht, PWG oder IWS oder was es alles gab, zu verfolgen. Nee, ähnlich wie Chris auch.
Ja, also ich habe damals halt eben Ring of Honor geschaut. PWG war mir ein Begriff. Aber ich bin da halt auch da irgendwie an meine finanziellen Grenzen gestoßen. Ich habe so ein paar PWG-Events damals gesehen. Mir hat aber echt halt die Aufmachung nicht so gefallen. Also da war ich halt von Ring of Honor schon so ein bisschen verwöhnt. Das war zwar dann auch nicht unbedingt richtig geil, aber ein bisschen geiler als PWG. Insofern habe ich da nur so ein paar Sachen am Rande mitbekommen, wie man das halt so hat. Auf jeden Fall Kevin Owens insgesamt, oder Kevin Steen vielmehr, insgesamt dreimal PWG Champion. Einmal 2005 bereits. Das war dann gegen jemand Altbekanntes eigentlich, gegen AJ Styles hatte damals den Titel gewonnen. Darauf folgend war dann ein paar Jahre später zweiter Championship-Gewinn bei PWG 8, also bei dem 8. Geburtstag von der Liga, hat er von Claudio Castagnoli gewonnen. Das war, muss wohl auch da, ich meine, ich habe diesen Event gesehen, aber ich habe da keine wirklich existenten Erinnerungen mehr dran. Da muss wohl so abgelaufen sein, oder es ist so abgelaufen, dass Kevin Steen wohl ein Match gefordert hat und musste dann innerhalb einer Sendung mehrere oder innerhalb eines Events mehrere Kämpfe bestreiten, unter anderem gegen Chris Hero und dann noch ein Tag Team Match an Seite von Shima. Und dann hat er am Ende dann doch das Title Match gegen Claudio Castagnoli bekommen und hat dann eben mit dem Package Piledriver gewonnen. Kann man so machen, sage ich mal. Große Namen damals schon. Also das ist eigentlich das, was mich immer sehr, sehr beeindruckt, wenn man aus heutiger Sicht sich so die alten PWG-Shows anschaut oder auch CCW-Shows oder sonst irgendwas, was sind teilweise auch für Namen da noch rumgeistern. Ne? Und den dritten Titelgewinn gab es dann bei PWGs World's Finest im Three-Way gegen El Generico und Eddie Edwards. Und später hat er dann eben den Titel an Adam Cole im Guerilla Warfare, also sprich im ja, so ein Signature-Match von PWG, eine Art, ja, No Holds Barred, Fight Without Honor, wie auch immer man es nennen mag, sprich alles geht Match, hat er dann eben an Adam Cole verloren. Ja, was muss man zur PWG-Zeit noch von Owens sagen? Also, zum einen, ganz interessant, sein erstes Match 2004 hat er gegen El Generico bestritten, bei Free Admission, Klammer auf Just Kidding. Allein das zeigt ja schon, wie lang diese Geschichte zwischen den beiden zurückreicht. Und vielleicht auch da noch legendäres Stable von damals, 2013 war das allerdings schon, die Gründung von Mount Rushmore gemeinsam mit den Young Bucks. Einer der ruchlosesten Stables, die man zu PWG-Zeiten kennt. Ja, also interessante Zeit, aber man kann halt nicht alles sehen. Wer da, wir haben gleich noch ein paar andere Matches dazwischen, die wir empfehlen würden. Die ist auch noch, die man sich auch noch anschauen sollte, aber man kann nicht alles sehen. Wir geben gleich ein paar Empfehlungen und dann geht's weiter.
Mal kurz man kann nicht alles sehen. Auch selbst wenn man die DVDs hat von einigen Indie-Ligen, dann kann man trotzdem nicht viel sehen. Also ich habe jetzt heute
Das
allein irgendwie
stimmt.
sieben Stunden Kevin Steen-Matches geschaut. Und auch von Ring of Honor, die halt von den Indie-Ligen so die professionellste dann sch schnell wurden in den USA. Einige Matches sehen halt aus, als hätte jemand mit einer Kartoffel aufgenommen.
Das stimmt.
Das geht halt gar nicht.
Das stimmt. Also gerade die frühen Shows sehen auch echt nicht schön aus. Das sieht halt dann wirklich aus, als
Boah.
wenn die in irgendeiner Hinterhofhalle aufgenommen worden wären, wo sie halt einfach oben die Rollladen mal hochgemacht haben, um Licht in der Halle zu kriegen. Also das ist nicht schön. Was wir bei PWG vielleicht noch hervorheben sollten, ist eigentlich die Tatsache, dass man da auch schon Kevin Steen häufiger am Kommentatorenpult gesehen hat. Das ist ja auch was, was wir heute noch sehr gerne tun. Damit würde ich vielleicht mal, bevor wir zur Ring of Honor Geschichte von Kevin Steen gehen, würde ich eigentlich noch mal ganz gerne auf das Mic-Work von dem Herrn Owens heutzutage eingehen. Was macht das denn so aus? Weil gerade bei sowas wie Talking Smack ist er ja inzwischen einer der besten Talker, um es mal so zu sagen. Shaggy, was macht das Mic-Work von einem Kevin Steen aus?
Ich finde, Kevin Owens hat ein ganz, ganz besonderes Mic-Work einfach. Der sticht aus der Masse hervor, der kann reden. Ich meine, die Zeit mit Jericho hat ihn sicherlich auch noch mal ein bisschen weiter nach vorne gebracht, weil Jericho ist ja auch so ein Talker, dem man einfach ein Mikro in die Hand geben kann und der kann einfach drauf losreden. Und Kevin Steen ist da genauso. Also Kevin Steen ist für mich einer der unterhaltsamsten Menschen, unterhaltsamsten Wrestler, sag ich mal so, am Mikrofon, den es jemals gab. Der ist einfach toll, der strahlt was aus, der ist am Mikro fast noch überzeugender als im Ring und da ist er schon überzeugend.
Ja, absolut. Also einer der besten Redner, glaube ich, die wir aktuell haben. Also da würde ich auch, mir fällt gerade auch kaum jemand anders ein. Vor allem, weil er halt einfach so eine Spontanität in seine Promos reinbringt, die ganz wenige halt eben mitbringen. Und auch immer so, ich finde, Kevin Owens ist immer hart an der Grenze, dass er halt das Kayfabe komplett durch den Dreck zieht irgendwie. Und auf der anderen Seite halt eben, das ist aber immer noch so charmant verpackt, dass es halt wirklich noch Spaß macht. Also, Chris, wie siehst du dieses Verschmelzen von Realität und Wrestling halt eben, gerade in den Owens-Promos?
Ich liebe Owens-Promos. Ich mochte aber auch schon die Steam-Promos dann bei Ring of Honor, was ich jetzt in den letzten Tagen dann halt auch nochmal gesehen habe. Ich habe halt wirklich recherchiert für diesen Podcast, glaub es mir. Ich habe nochmal alles angeguckt. und der Typ hat einfach ein Improvisationstalent. Es passiert irgendwas in der Halle und er springt sofort drauf an und haut zwei, drei Sätze raus, wo er halt irgendeinen Idioten im Publikum voll mit auseinandernimmt. Und das ist halt auch immer so hart an der Grenze zwischen, ja, das ist noch lustig und das ist eigentlich schon gemein, was er da gerade macht. Also er baut es dann halt auch immer noch in seine Promos ein, wenn er gerade am Reden ist. Und er hat halt irgendwie so diese, immer diesen bellenden, aggressiven Unterton auch dabei. Und dadurch, dass er aber auch immer versucht, das Publikum irgendwie zu trollen, hängt man so ein bisschen an seinen Lippen. Man wartet darauf, was ist jetzt die Pointe von dem, was er sagt. Und das habe ich bei wenigen Leuten, die sich ein Mikro schnappen und in den Ring gehen, weil es meistens einfach nur pures Gelaber ist. Und da weißt du ganz genau, der hat irgendeinen Punkt, auf den er hinaus will. Und das macht für mich momentan einfach Kevin Owens auch aus.
Ja, also das Mic-Work von Kevin Owens definitiv was ihn halt eben auszeichnet und was ihn eben besonders macht. Das hat es damals schon getan. Wie gesagt, er hat da auch im Best of Jerry Lawler man ja manchmal sich selber im Match das Mikrofon geschnappt hat, sowohl Zuschauer als auch Gegner beleidigt, saß am Kommentatorenpult, damals auch bei PWG und später auch, wie du es gerade gesagt hast, Chris, gerade in der Fehde da mit Jim Cornette, da ist ja auch sehr viel zusammengelaufen, was nicht unbedingt nur Fiktion gewesen ist, um es mal so zu sagen. Lass uns mal so ein bisschen die Karriere von Kevin Steen, gerade bei Ring of Honor, so ein bisschen beleuchten. Das fing ja eigentlich an mit dieser Fehde von El Generico und Kevin Steen und den Briscoes. Und wie gesagt, für mich hat das erstmal Generico und Steen so richtig in den Mittelpunkt gerückt, wo ich gesagt habe, so, oh, das sind wirklich zwei, die sollte man beachten. Was hat für euch diese Fehde ausgemacht? Also die beiden Teams haben sich ja da wirklich Kämpfe geliefert mit so ziemlich jeder Stipulation, die man sich vorstellen kann. Also vom Street Fight bei Death Before Dishonor, es gab hinter diesen unfassbaren Ladder War bei Man Up, es gab auch irgendwelche Chain Matches, es gab Cage Matches, unfassbare Intensität zwischen den Briscoes und El Generico und Kevin Steen. Wie habt ihr das damals wahrgenommen? Nachdem Christian gerade schon so lange philosophiert hat, darf jetzt der Shaggy mal.
Du hast ja eben gerade schon so ein bisschen angesprochen, also da war einfach eine absolute Intensität in dem Kampf. Das war einfach hart. Man hat es den vier Leuten abgenommen, man hat gewusst, die hassen sich. Also man hatte das Gefühl, die hassen sich. Und die mögen sich wirklich nicht und die wollen sich jetzt fertig machen. Und das Gefühl hatte man bei all den Kämpfen zwischen Scenerico und den Briscoes.
Stimmt, Generico hießen sie ja damals. Das hatte ich schon komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen. Ja, es ist halt auch irgendwie so eine merkwürdige Kombination eigentlich, ne? Also, als ich die beiden jetzt zum ersten Mal gesehen habe, Generico und Kevin Steen, die haben für mich irgendwie gar nicht so zusammengepasst. Was hat es dann trotzdem ausgemacht, dass die beiden so als Team funktioniert haben? Waren es die Gegensätze, Chris?
Ich glaube, es waren tatsächlich die Gegensätze, ja. Generico eigentlich so der gute Laune-Bär und ja, Owens dann als schlechter Laune-Bär quasi. Generico hatte einfach so diesen spektakulären Stil, den man auch in den Indies braucht, um so ein bisschen von sich reden zu machen. Und Owens hatte halt immer diese Intensität, und wenn du den Typen angeguckt hast, hast du ihm halt so abgenommen, dass er einfach so ein mieser Schlägertyp war, fast schon. Selbst wenn er als Face funktioniert hat. Er war ja nie jetzt einfach auch als Face jemand, der von Grund auf gut war oder so. Er war ja dann eher schon tweenerig unterwegs. Und ja, ich glaube, das waren wirklich die Gegensätze einfach. Der eine ist durch die Luft geflogen, der andere hat er auf die Fresse gehauen, und irgendwie hat es einfach gut zusammengepasst.
Also bei mir war es, glaube ich, so, das war, glaube ich, auch ein Kampf gegen die Briscoes, als die beiden das erste Mal zusammen gesehen habe. Und ich dachte im ersten Augenblick, hä, was ist denn das für ein Team? Die passen doch eigentlich gar nicht zusammen. Und so nach 2 Minuten in dem Kampf dachte ich, wow, das ist ein unglaubliches Team. Die sind toll. Und die passen irgendwie, passen sie tatsächlich, obwohl sie irgendwie scheinbar nicht zusammenpassen, passen sie einfach so gut zusammen. Egal ob als Team oder als Gegner. Die beiden verbinden so eine Chemie zusammen. Das ist einfach, als wären die füreinander geschaffen.
Ah, das ist ein bisschen schön auch.
Das ist
Eigentlich.
auch ein bisschen schön,
Ein
ja.
bisschen Romantik. Nein, aber die beiden, da hast du halt eben schon gemerkt, dass die was ganz Besonderes eben ausgemacht haben. Die waren ja dann auch immerhin zusammen Ring of Honor Tag Team Champions, haben aber natürlich dann den Titel auch irgendwann verloren. Und wie mit jedem guten Tag Team mussten sie sich auch irgendwann aufsplitten. Und dann erneut, ne? Wenn die beiden gegeneinander dann auch gefädet haben, dann war das ja auch absolutes Feuer im Ring, ne? Also. Was macht gerade, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was macht die Tag-Team-Mischung der beiden aus? Was macht es dann aus, wenn die beiden gegeneinander im Ring stehen, Chris?
Boah, das ist schwer zu beantworten. Ich glaube, sie haben es einfach, das Team auch zur richtigen Zeit gesplittet. Die waren sehr over als Team, eben auch, weil diese Gegensätze sich so schön ergänzt haben. Und dann ist halt eben Steen Generico in den Rücken gefallen, und es hat halt einfach so gepasst. Man hat dieser Fehde abgenommen, dass da wirklich gerade der beste Freund betrogen wurde und das in regelrechten Hass mündet. Und ja gut, Generico konnte halt mit Mic Work und Mimik nicht so viel machen, aber
Sie,
Steen
sie,
hat das
sie.
halt wirklich getragen dann. Und ich fand, das hat halt gut gepasst. Es war ja mehr so ein bisschen, als hätte Corino ihm eine Gehirnwäsche verpasst, ja? Als hätte er ihm eingeredet, was falsch gelaufen ist und wie Generico ihn zurückhält und all sowas. Und Steen ist halt voll darin aufgegangen, einfach ein mieses Psycho-Arschloch zu sein. Also diese ganzen Rufe, you sick fuck, die kamen ja nicht umsonst. Er hat dann halt Leute gebissen und ihnen das Blut vom Gesicht geleckt und was nicht alles. Und das war eigentlich relativ, also wenn man mal das Blutgelecke weglässt, eine sehr klassische Wrestling-Geschichte von dem wirklich grundguten Helden, der so betrogen wird von diesem Typen, der einfach nur ein mieser Sack ist, und man möchte einfach sehen, wie die aufeinandertreffen. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat Steen ja auch sehr viele Matches in dieser Fehde verloren eben, aber es war nie irgendwie, bis dann eben hier Ladder War und sowas kam, so ein Abschluss zu sehen. Die haben sich halt so auf die Schnauze gehauen, da hätte jeder verlieren können. Das ist dann ja auch noch ausgeartet eben in Hardcore Tag Team Matches, wo dann Generico und Colt Cabana gegen Steen und Corino dann angetreten sind. Und das hat sich halt auch so ergänzt, eben auch mit Cabana und Corino da drin. Das waren richtige Schlachten halt, die da geführt haben. Was da allein am Ende des Matches einfach für ein Schrott in und um diesen Ring lag, wo die sich mit auf die Schnauze gehauen haben. Da war so viel böses Blut und so viel Hass drin, dass man es wirklich aufgenommen hat. Das war, so hart diese Matches auch waren, das war halt wirklich starke Unterhaltung. Und das hat man in den Indies, gerade bei Fäden, wenn die so lang gezogen werden, nicht so oft.
Also die Fehde zwischen Generico und Kevin Steen ist ja auch vom Wrestler Observer Newsletter unter anderem zur Fehde des Jahres 2010 gekürt worden. Und die wurde dann ja quasi beendet mit einem Mask gegen Contract Match zwischen den beiden. Ja, auch, aber trotzdem, bevor wir jetzt irgendwie noch ein bisschen weiter in der Karriere von Kevin Steen gehen, auch nochmal an Shaggy die Frage, hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen, was wir gerade zur Match-Psychologie zwischen der Konstellation Generico und Steen genannt haben? Also, weil ich finde ja, Generico ist halt immer der ultimative Babyface und auch immer der, der extrem viel leidet. Und genau darauf basiert ja eigentlich der Steen-Charakter, der genau in diese Wunde ja nochmal wunderbar hineinstechen kann.
Also beendet wurde die Fehde sicher nicht durch das Mask-Match, sondern das war nur ein Kapitel der
Ein
Fehde, das
Kapitel, du hast
damals
recht, ja.
beendet worden ist. Die beiden sind einfach füreinander geboren oder dafür geboren, gegeneinander anzutreten. Ich meine, das sind die absoluten Erzfeinde. Nemesis, Kevin Steen ist der Nemesis von El Generico. Was wäre ein Joker ohne Batman? So, also die beiden gehören einfach gegeneinander. Und ich glaube, das ist, ich kenne keine Fehde aktuell, die mir jetzt aktuell noch einfällt, die es immer noch irgendwie gibt, die einfach schon über fast ein Jahrzehnt sich irgendwie abspielt und man hat immer noch nicht genug gesehen von den beiden. Beiden werden sicherlich auch irgendwann mal bei WrestleMania nochmal in einem Match gegeneinander antreten. Ich meine, die beiden gehören einfach gegeneinander in den Ring. Das ist einfach wirklich die richtigen Gegensätze, die man da hat.
Ja,
Also
es gibt.
Jericho Owens.
Ich stimme dir absolut zu, wir werden ein WrestleMania-Match zwischen den beiden noch sehen und wir werden auch noch ein Tag-Team mit den beiden sehen. Das wird auch noch mal kommen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Das fände ich auch halt sehr spannend. Meint ihr, wir sehen eigentlich Sami Zayn auch irgendwann noch mal mit Maske? Meint ihr, er holt El Generico aus dem Waisenhaus in Tijuana oder irgendwo, wo der gerade ist, raus und bringt ihn als seinen, keine Ahnung, Schwippschwager wieder zurück?
Das ist auf der einen Seite schade, weil das Waisenhaus hat gut getan, Generico dort irgendwie zu haben. Aber er wird sich ja vielleicht mal. Also ich glaube es nicht, dass die Generico-Geschichte ist nicht interessant für die WWE. Cool wäre es natürlich für uns, Generico mal wieder zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass die WWE das machen wird.
Aber es gab doch schon letztens bei der Fashion Police so einen kleinen Spoiler. Habt ihr das gesehen? Mit der an der Pinnwand.
Bei der Fashion Police gibt es sehr, sehr viele Spoiler, aber die sind, glaube ich, nur für die Insider teilweise gedacht. Ich glaube nicht, dass das hervorgerufen wird, nochmal diese Maske. Wobei, die Fashion Police, um das mal zu sagen, witzig, dass sich die Fashion Police hier in einen Kevin Steen, Kevin Owens Podcast reingeschlichen hat. Ich liebe das Gimmick, ich finde sie großartig.
Absolut. Chris, du wolltest noch was sagen.
Ja, ich glaube auch nicht, dass El Generico mit Maske wiederkommt in der WWE. Auch schon allein aus dem Grund, dass Sami Zayn einfach eine sehr gute Mimik hat. Er kann unfassbar gut leiden. Und da ist eine Maske eben auch hinderlich. Und ich glaube auch, sie werden es dann irgendwie so anteasen, dann immer so ein bisschen, so um die Smart Marks glücklich zu machen, dass sie so, ha, wir haben das gecheckt. Was ich mir gut vorstellen könnte, wenn Jericho zurückkommt. Und die Fehde ist ja auch noch nicht so ganz ausgestanden mit Owens, ja. Dass dann irgendwie in der Wochenshow ein Tag-Team-Match festgesetzt wird, Owens mit wem auch immer, gegen Jericho und Sami Zayn. Und dann, keine Ahnung, Sami Zayn hält wieder eine seiner ellenlangen Goofy-Promos, wo er einfach nicht aufhört zu labern und sie kommen dann irgendwie auf so einen Tag-Team-Namen wie El Jericho oder irgendwie sowas. Der dann natürlich abgelehnt wird, weil sich das total blöd ja anhört oder so. Dann irgendwie so Anspielungen werden da mal kommen, aber wir werden Sami Zayn, glaube ich, nicht mit Maske sehen.
Das wäre auf jeden Fall witzig. Ich glaube auch nicht. Außerdem passt die Maske auch nicht über seine Mütze.
Naja, bei Fashion Police stand ja übrigens Needs Mask und Generic drunter. Ich fand das extrem witzig. Ich musste sehr, sehr laut lachen, als ich das gesehen habe. Aber naja. Aber ich habe gerade schon ein bisschen angesprochen, also wie gesagt, dann das Kapitel zwischen Generico und Kevin Steen wurde dann 2010 ein bisschen beendet. Steen verlor den Kampf, sollte aber irgendwann wieder zurückkommen, war aber dann erstmal im Disput mit Jim Cornette. Wir haben gerade Jim Cornette schon einmal angesprochen und der sollte ja auch später, gerade bei der Entwicklung von Scum und dem neuen Gimmick von Kevin Owens, also Wrestling's Worst Nightmare, sollte er dann auch eine tragende Rolle spielen. Ich muss sagen, als damals Jim Cornette Ring of Honor übernommen hat, war das für mich der Punkt, wo Ring of Honor für mich uninteressanter geworden ist. Also das fing so mit dem Ende der Generico Steen Fehde an, dass ich gesagt habe, so, irgendwie passt das für mich nicht mehr so richtig. Und dann wurde es halt immer mehr. Ja, man muss ja mal so allgemein sagen, dass Jim Cornette und Kevin Steen, Kevin Owens und auch El Generico irgendwie nicht gerade die größten Freunde waren. Und diese Geschichte und diese Feindschaft zwischen diesen drei Parteien oder vier, wenn man jetzt Kevin Owens doppelte Person damit einbezieht, hat ja dann auch die gesamte Geschichte um Scum und auch um das neue Gimmick von Kevin Owens, dieses Wrestling's Worst Nightmare, geprägt. Und deswegen frage ich ihn Chris gerade mal, roll doch mal die Geschichte von Scum so ein bisschen auf. Ganz kurz hier noch an dieser Stelle, bevor Chris die Frage beantwortet, wir hatten so ein bisschen technische Probleme. Chris' Rechner ist während der Aufnahme abgekackt, um es mal so zu sagen, und nichts funktioniert mehr. Deswegen, wenn Chris jetzt etwas blecherner klingt, liegt das daran, dass er in einer Mülltonne wohnt und mit seinem Handy telefoniert. So, und jetzt du.
Das mit dem Handy stimmt sogar. ja, mit Scum, das fing ja schon an vor diesem Mask vs. Career Match. Jim Cornette hat das Ruder übernommen bei Ring of Honor und er fand Steen und Generico ziemlich kacke. Er wollte mehr auf Oldschool-Guys setzen, also das sagt zumindest Kevin Steen über Jim Cornette. Und fand dann ein Hero zum Beispiel total toll. Aber mit Steen und Generico konnte halt nichts anfangen. Und diese Fehde sollte dann halt darin gipfeln. Und Cornette hat sich das scheinbar so gedacht, okay, Generico habe ich eh nichts mit zu tun. Der kriegt dann halt einfach keine großen Auftritte mehr. Und Steen schicke ich dann erstmal in die Wüste. Und Steen wurde halt gesagt, ja, du hast dann ein halbes Jahr Pause. Du bist dann nicht mehr bei Ring of Honor. Und er fand das nicht so geil. Er hat halt auch gesagt so, hey, das ist ein Paycheck für mich und meine Familie. Und die haben gesagt, ja, ist ja nur ein halbes Jahr und alles. Und er ist dann währenddessen halt weiter viel bei PWG angetreten. Hat sich aber auch voll vorbereitet schon auf sein Comeback. Und dann wurde ihm nach einem halben Jahr gesagt, ja, nee, doch noch ein halbes Jahr. Und das hat ihn auch irgendwie so frustriert, dass er gegessen hat.
Kann ich gar nicht verstehen.
Ja, wenn er frustriert ist, isst er halt viel und hat halt auch wieder ordentlich zugenommen und alles. Und dann irgendwann kam aber der Anruf, dass sie ihn zurückholen wollen. Und ich weiß es nicht genau, da bist du eher der Experte, Olaf. Ich glaube, Jim Cornette hatte da in der Zwischenzeit dann auch schon einiges an Macht wieder eingebüßt. Ne? Er war nicht mehr der alles verantwortet hat, was die kreative Ausrichtung da anging.
Ja, ich glaube, er war da nicht mehr der Chefbooker sozusagen, sondern eben noch jemand, der mitbestimmen konnte, aber eben nicht mehr der wirklich bei dem alle Fäden zusammenliefen.
Ja, genau. Jim Cornette war dann ja mehr so ein On-Air-Charakter. Und als Dean zurückkam, dann eben unter auch dem Applaus der Leute, die hatten ihn schon vermisst, er war ja sehr anerkannt als Wrestler. Und er hat halt sofort klargemacht, dass er sich mit Cornette anlegt, mit dessen Lieblingen und dass er halt auch die Championship haben will. Allerdings, um da hinzukommen, musste er erstmal durch seine alten Kameraden, denn Steve Corino und Jimmy Jacobs waren ja mittlerweile irgendwie so bekehrt. Irgendwas war da, ne?
Mhm.
Und dann hat er halt erstmal gegen die gefädelt, gegen Steve Corino bei Final Battle 2011, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann No-DQ War am 10th Anniversary Event gegen Jimmy Jacobs, wo er dann aber auch Jimmy Jacobs wieder auf seine Seite gezogen hatte. Und Corino kam dann auch noch dazu. Also sie waren dann wieder miteinander verbunden quasi.
Genau, das war dann die Gründe von Scum. Das war aber, soweit ich weiß, war das doch nach Border Wars, oder? Nachdem Owens auch den Titel gewonnen hat. Von Davey Richards. Und Davey Richards war ja sozusagen der Cornette-Guy, der damals
Akorene
war. Und im Anschluss dessen hat man halt eben gedacht, oh je, jetzt gibt's halt die finale Konfrontation zwischen Jimmy Jacobs, Steve Corino und Co. Und dann kam das aber nicht, sondern die haben sich dann quasi mit Steen verbündet und daraus wurde dann Scum.
Stimmt, ganz genau. Steen hatte Jacobs nach deren Match gegeneinander schon auf seine Seite gezogen. Und als er gegen Richards den Titel gewonnen hat, kam dann Steve Corino. Ich glaube, er war sogar Kommentator bei dem Match. Und ist dann langsam in den Ring gegangen und dann haben sie sich umarmt. Genau, das war dann die Gründung von Scum.
Genau, und Scum steht ja auch, ist ja eine Abkürzung. Also zum einen, wer Monkey Island gespielt hat, weiß, dass Scum ja auch sowas wie, wir dachten mal, Gesocks, einfach mal so grob übersetzt heißt. Es ist aber auch eine schöne Abkürzung übrigens. Es war mir gar nicht bewusst, dass es eine Abkürzung ist. Es steht nämlich für Suffering, Chaos, Ugliness und Mayhem. Also Leid, Chaos, Hässlichkeit und Gewalttätigkeit. Und ich finde diese ganze Konstellation, auch wie Owens wieder zurückgekommen ist, das hast du jetzt gerade relativ kurz zusammengefasst, finde ich eigentlich sehr interessant, weil das war ja eigentlich geplant, dass Jim Cornette eigentlich als Babyface hier in die Runde geht und ein Kevin Steen eben zurückkehrt und dann eben gehasst wird und als Oberheel anerkannt wird. Aber das genaue Gegenteil war der Fall, weil die Leute haben Owens bzw. Steen angefeuert ohne Ende. Und man hat auch da nicht nur diese offensichtliche Feindschaft zwischen Jim Cornette und Kevin Steen benutzt, sondern man hat auch relativ clever, wohlgemerkt, wir sprechen hier vom Jahr 2011, 2012, bis dann die Fehde weitergeht. Man hat auch da sehr clever die Medien halt eingesetzt. Also zum Beispiel war es erstmal so, dass Owens zum Beispiel sich in im Ring of Honor Forum rumgetrieben hat und da zum Beispiel unter eigenem Namen PWG gelobt hat. Es gab anscheinend auch mal die Szene, dass die Ring of Honor Website gehackt worden ist und die dann halt eben hin zu einem mysteriösen Video von Kevin Steen geführt hat und so. Also es war diese interessante Mischung aus Realität und Fiktion, die auch gerade diese Geschichte wieder ausgemacht hat. Und dadurch ist eigentlich diese Scum-Storyline und auch dieses, es war eine Anti-Establishment-Geschichte eigentlich. Ganz typisches, du hast Leute in der Obrigkeit, die dich unten halten wollen und man kämpft halt dagegen an und man hat irgendwie gehofft, ich weiß nicht genau, warum ein Jim Cornette damals gedacht hat, man würde ihn anfeuern, weil, ne, wann hat man Jim Cornette jemals angefeuert, so ungefähr. Auf jeden Fall ist das dann eben tatsächlich zu einer sehr interessanten Geschichte geworden und eben dieser Stable war auch wirklich was, was im Internet Wellen geschlagen hat, weil es zum einen auch ein sehr brutaler Stable war und dann eben auch durch diese Wendungen immer wieder überraschend war, sodass man gar nicht genau gewusst hat, worauf das hinausläuft. Und ein Kevin Steen hat dadurch massiv an Momentum aufgenommen und hat dann wirklich aus dem Comeback eine massive Siegesserie gestartet, die er eigentlich, glaube ich, jetzt mal so in seiner Karriere noch nicht gehabt hat. Also er war auf einmal dann wirklich ein riesengroßer Name, der ja über mehr als Ring of Honor bekannt und PWG bekannt geworden ist. Und so sind dann auch langsam die Booker von WWE auf ihn aufmerksam geworden.
Darf ich noch ganz kurz
Shaggy? Ja,
einhaken
entschuldige.
zu den Social-Media-Aktivitäten? Das habe ich ganz vergessen. In diesem sehr ausführlichen Interview auf der Hell Rising DVD von Ring of Honor, da äußert er sich auch dazu. Ihm wurde halt gesagt, mach doch einen Twitter-Account, damit du weiter rumtrollen kannst halt. Und aus diesem Twitter-Account ist eigentlich dieses Kill Steen Kill dann geworden oder Fight Steen Fight, jetzt Fight Owens Fight. Er wollte den eigentlich anders nennen. Er wollte irgendwie Kevin Steen Eats Children. Aber das hat nicht gepasst. Und dann hat er den halt Kill Steen Kill genannt. Und hat da dann halt so seine typische Steen-Owens-Masche abgezogen, schön rumgetrollt halt und Sprüche gekloppt. Und die Leute fanden es halt so cool, dass sie dann eben bei den Events angefangen haben, Kill Steen Kill zu rufen. Dadurch ist das erst eben so sein Marketing-Gag geworden.
Das war
Interessante
ein
Geschichte.
Riesending. Ne? Also auch dieser Kill Steen Kill-Slogan, das war ja auch ein Riesending. Also das ist ja heute noch so. Ich hab letztens noch mit jemandem auf YouTube geschrieben, der hat gesagt hat, so, ja, überleg mal, ich habe halt geschrieben, Kevin Owens hat bei WWE erst dadurch Legitimität bekommen, dass er einen John Cena schlagen durfte. Und dann hat der Kollege bei YouTube geschrieben, Kevin Owens braucht keine Legitimität, weil Kill Steen Kill. Also dieses Kill Steen Kill ist halt wirklich sehr, sehr populär und gerade unter den Internetfans ist das einfach ein Slogan, den versteht man und auch da, der steht auch wieder für Anti-Mainstream, so in dem Sinne. Shaggy, wie hast du damals diese Zeit wahrgenommen? Also hast du da irgendwie, hast du das mitbekommen? Warst du auch jemand, der sich ein Kill Steen Kill Shirt gekauft hat?
Ich habe leider kein Kill Steen Kill T-Shirt gehabt. Ich habe leider die Zeit auch ein bisschen verpasst. Ich habe da als Cornette das Sagen hatte bei Ring of Honor, habe ich mich erstmal, hatte ich irgendwie keine Lust in der Zeit auf Ring of Honor bin. Irgendwann nach der Scum-Vereinigung bin ich irgendwann da wieder dazugekommen. Ende 2012, glaube ich, erst wieder. Und habe leider sehr viel verpasst. Ein bisschen was nachgeholt, aber leider nicht alles. Also zu
Okay.
Scum kann ich gar nicht so viel sagen. Ab dem Split habe ich wieder ganz Ring of Honor verfolgt, aber so die Scam-Zeit gar nicht so richtig mitbekommen.
Dann lass uns das vielleicht auch einfach hier so ein bisschen aufrollen. Also im Endeffekt hat Kevin Steen als Champion wirklich dominiert, das muss man ganz klar sagen. Also er hat da wirklich viele Herausforderer abgewehrt, also Eddie Edwards, Michael Elgin, der übrigens damals mega over war. Was ist eigentlich mit Michael Elgin geworden? Also der ist ja wohl, der war doch mal eine Zeit lang super over und jeder wollte ihn sehen und inzwischen ist es eher so, ja, Michael Elgin halt, oder?
Na, ich glaube, der ist bei New Japan inzwischen auch so schon wieder over. Also ich finde.
Echt, ist das nur mein subjektives Empfinden?
Nee, er war eine Zeit tatsächlich irgendwie weg. Also hat sich wieder hochgekämpft. Also ich finde den, ich sehe ihn wieder gerne. Aber er war eine Zeit tatsächlich irgendwie weg vom Fenster.
So ein bisschen, ne? Ansonsten, also Jay Lethal, ja, da gab es auch diverse Schlachten mit Jay Lethal, die Kevin Steen geschlagen hat. Und dann natürlich auch Final Battle 2012 gegen El Generico. Und da ist er dann tatsächlich in einem Leitermatch als Sieger hervorgegangen. Auch unfassbar krasses Match. Sollte man sich auch angeguckt haben. Generell, wenn Kevin Steen und El Generico leitern, ist es immer eine Augenweide, ne? Und letztlich kam dann der Titelverlust von Kevin Steen. Für mich persönlich überraschend bei Supercard of Honor 7 gegen Jay Briscoe. Also sprich, auch da schließt sich ja wieder so ein bisschen Kreis, ne? Also sprich, die große Karriere von Kevin Steen beginnt mit den Briscoes und endet mehr oder weniger halt eben auch mit einem Jay Briscoe. Für mich kam das damals total überraschend, weil ich Jay Briscoe nicht in Number One Contender Region, geschweige denn Title Region irgendwie gesehen hätte. Passt natürlich irgendwie so, dass der Anführer der Gruppierung, die Ring of Honor zerstören will, durch das Ring of Honor Urgestein Jay Briscoe vom Thron gestürzt wird. Aber trotz alledem, mich hat es damals überrascht. Also, Chris, wie war das dann bei dir? Hast du damit gerechnet, dass gerade Jay Briscoe den Titel gewinnt?
Nee, also bei allem Respekt für die Briscoes, ich mag sie ja auch im Ring, vor allem als Tag-Team auch. Aber so als Einzelkämpfer, gerade einen World-Title, habe ich sie auch irgendwie nie gesehen. Und ich muss auch sagen, als die dann den World-Title hatten, fand ich Ring of Honor nicht sonderlich interessant. Das habe ich, also jetzt, ich habe es da nicht geschaut. Irgendwie hat mich das nicht gereizt, einen Briscoe in der Main-Event-Region zu sehen. Das sind vielleicht gemein und vielleicht verdienen sie es auch total. Ich meine, sie haben sich ja mal den Arsch aufgerissen für die Liga. Aber ja, irgendwie so als Champion macht mich von den beiden keiner an.
Ja, also für mich war es auch mega überraschend.
Ich war auf jeden Fall überraschend, dass Jay Briscoe gewonnen hatte damals, aber ich hab das als verdient angesehen. Ich meine, das ist tatsächlich, wie Chris gesagt hat, ein Urgestein von Ring of Honor und eines der Aushängeschilder. Und ich fand die Zeit mit Jay Briscoe als Champion gar nicht so schlecht. Wobei Mark Briscoe sicherlich kein Main-Event-Material wäre. Das bestimmt nicht, aber Jay Briscoe hat mich eine Zeit überzeugt und habe ihn gerne gesehen.
Ja, also ich will da auch gar nicht irgendwie Jay Briscoe was wegnehmen, aber ich fand halt nach wie vor, also meine ganz subjektive Meinung, dass es halt einfach für mich kein Main-Eventer ist, aber wenn einer von den beiden Briscoes überhaupt da in den Regionen mitmischen darf, dann ist es auf jeden Fall Jay Briscoe, klar, zweifellos. Und der hat ja auch gute Matches abgeliefert, ne? Aber es ist halt, jeder hat ja so seine Idealvorstellung von einem Main-Eventer und er fällt halt bei mir nicht darüber. Entsprechend sei mir das hoffentlich verziehen, ja, in irgendeiner
Form. Ich sehe es halt auch so, ja. Nichts gegen die Briscoes, gute Leute. Ja,
super Tag-Team, absolut.
Fleißige Arbeiter, war so mein subjektives Empfinden, dass die halt in dieser Region nichts verloren haben.
Das sind übrigens auch Kandidaten, die ich gerne mal wieder live sehen würde. Ich habe irgendwann mal vor Urzeiten bei Dead End irgendwas, war Jay Briscoe mal gegen Thumbtack Jack und ansonsten habe ich die Briscoes noch nie bei WXW zum Beispiel live gesehen. Das ist ein bisschen schade. Und ich weiß damals, kleine Anekdote am Rande, damals TJ versucht, den Jay Briscoe von einem Podest, also damals, das war die einzige Show, wo es ein wirklich hohes Podest gab für die Sitzplätze. Das war ziemlich geil. Das war so ein Podest, das sah halt eben aus so wie so ein hoher Tisch. Riesig groß. Und da saßen halt die Sitzplatzreihen drauf. Und so, dass man, wenn man einen Sitzplatz hatte, warst du quasi auf Augenhöhe mit dem Ring und konntest bequem über alle Stehplatz-Zuschauer hinwegschauen. Und mein Glück war, wir waren damals früh genug in der Halle und saßen in Reihe 1. Na, auf jeden Fall hat TJ versucht, einen Cross-Legged Driver von dieser Stage aus durch den Tisch draußen zu machen und hat das aber irgendwie so beschissen abgesetzt, dass Jay Briscoe mit dem Rücken auf dieser Stage gelandet ist, weil der sich irgendwie so komisch gedreht hat. Und dieses Geräusch vom Rücken von Jay Briscoe auf dieser Stage, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, weil es das so fies angefühlt hat, bevor die beiden durch den Tisch gekracht sind. Also ganz eklig. Naja, kleine Anekdote am Rande über Jay Briscoe und TJ. Ja, aber natürlich war es dann auch so, dass die Zeit von Scum dann auch irgendwann ablief und sich dann irgendwie nach dem Titelverlust so langsam Auflösungserscheinungen und nach dem Titelverlust sich dann langsam Auflösungserscheinungen breit gemacht haben. Wer mag von euch den Split so ein bisschen beleuchten? Weil ich muss sagen, ich habe den nicht so ganz mitbekommen.
Dann sollte es Chris machen.
Chris, hau rein.
Ach Gott, so genau weiß ich es auch nicht mehr. Es war ja, Scum hat sich ja irgendwie auch 1000 Mitglieder auf einmal geholt, ne? Matt Hardy war auf einmal wieder da, den das Ring of Honor Publikum gehasst hat. Und ich weiß gar nicht mehr genau die Beweggründe. Ich glaube, es war halt auch einfach, dass Dean halt versagt hatte, diese Gruppe anzuführen als Champion, ne? Weil er den Titel los war.
Genau, und der Klassiker.
Genau, und Corino und Jacobs dann sind dann mit den anderen schön aufs Dean draufgegangen.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, bevor wir jetzt hier irgendwie da rumeilen, es war, ist dann am Ende so gelaufen, dass es dann ein Tag-Team-Match gab. Das hat dann Kevin Owens mit seinem Partner für sich entschieden und daraufhin wurde Scum endgültig aufgelöst und damit war diese Stable dann eben auch Geschichte und
Da wollte ich
irgendwann.
gerade drauf hinaus, oder?
Entschuldigung.
Das war
Kriegst du
du meinst,
die Gegner noch zusammen? Also da war ja auch noch ein Cliff Compton war noch mit
du
dabei und
meinst
Co.
das Steel Cage Warfare, ne?
Ja.
Genau, da war Steen dann eben in einem Team mit eigentlich seinen alten Feinden. Ne, das waren Whitmer, Elgin und Lethal. Und Scum wurden vertreten von Cliff Compton, Jimmy Jacobs, Rhino und.
Corino? Hast du
Nee.
Corino
Nicht
gesagt?
Tattoo. Moment, lass mich kurz auf meine DVD gucken, die hier liegt.
Der sich zufällig daneben gelegt hat.
Compton, Jacobs, Titus und Rhino war Scum.
Ah.
Ah, schon über Titan, ja.
Was ist eigentlich aus dem geworden? Naja. Genau, und dann war diese Geschichte von Scum war dann zu Ende erzählt und für Kevin Owens, da hat man dann, oder Kevin Steen, hat man dann eben schon gemerkt, da geht halt der Weg Richtung WWE und es war dann auch relativ schnell klar, dass da eigentlich nicht mehr viel Platz noch für die großen Fäden gewesen ist, sondern eigentlich hat Ring of Honor danach eigentlich nur noch versucht, so die Dream Matches abzufrühstücken, um es mal ganz blöd auszudrücken. Er trat unter anderem gegen Leute wie Shinsuke Nakamura an, also, kann man gesehen haben. Mir hat es aber echt seit damals nicht so gut gefallen, weil ich war damals auch sehr begeistert von Shinsuke Nakamura. Mich hat es nicht so abgeholt, muss ich sagen. Ich mochte dafür seine Matches gegen Silas Young unglaublich gern und auch gegen Cliff Compton waren das sehr coole Matches dabei. Und letztlich, ja, also auch Cliff Compton auch jemand, der so ein bisschen untergegangen ist. Ich weiß gar nicht, auch da weiß ich gar nicht genau, was der jetzt aktuell macht oder was auch immer. Und sein finales Match bestritt Kevin Steen dann eben gegen Steve Corino, bevor er dann eben zu WWE bzw. NXT gewechselt ist. Und wir haben ja immer so die Kandidaten, die dann immer fragen, hier haut uns mal ein paar Match-Empfehlungen raus. Und jetzt will ich auch mal von euch ein paar Match-Empfehlungen hören. Was für Kevin Steen-Matches aus der Indie-Zeit sollte man sich unbedingt angeschaut haben? Der Shaggy zuerst.
Auf jeden Fall ein Match von Scenerico gegen die Briscoes. Ich würde wahrscheinlich sagen, das von dieses Ladder War von Man Up. Das war 2-7? 2-7? 2-7. Das ist ein großartiges Match gewesen. Und sicherlich noch ein Match von den beiden gegeneinander im Ladder Match. Ja, da gibt es ja auch einige, die man nennen muss.
Das stimmt. Chris?
Eigentlich sollte man sich die ganze Fehde mit Generico angucken, weil
Ja.
da gab es kein schlechtes Match. Da war ein Match im schlimmsten Fall nur gut.
Das stimmt. Und aber das war ja auch mit Fäden über, also es war ja auch ligenübergreifend eigentlich, ne? Also ich habe ja hier, wir haben ja wie immer so ein tolles Handout. Ich habe da drei Matches, wo irgendwie Kevin Steen und El Generico sind und da ist halt eben auch ein Match zwischen den beiden bei PWG drin, was man auch sich anschauen sollte. Das, ne, das war Kevin Steen gegen El Generico Ladder Match von PWG Steen Wolf 2011. So, und jetzt darfst du noch.
Genau, also das Final Battle 2012 Ladder Match sollte man sich auf jeden Fall angucken, allein wegen diesem krassen Spot hinterher mit dem Package Pile Driver durch die zwei Leitern. Und ja, dann was war noch richtig gut? Vieles. Also das Steel Cage Warfare, den fand ich auch stark, was wir vorhin angesprochen haben, wo Scum sich dann dadurch aufgelöst hat. Ich fand diese kleine Fehde mit Michael Bennett sehr lustig.
Stimmt, das war auch zum Abschluss der Karriere bei Ring of Honor dann.
Genau, wo es darum ging, wer den besseren Piledriver hat. Und ich glaube, es ging sogar hinterher darum, wer überhaupt den Piledriver noch benutzen darf, dann in Ring of Honor von den beiden.
Genau, ja.
Und auch dieses erste Match war halt super, wo Owens Bennett die ganze Zeit mit den Nüssen voran gegen den Ringpfosten gehauen hat. Und Maria dann schreiend draußen stand. Es gab ein sehr, sehr gutes TV-Match gegen Chris Hero, wo sie sich ordentlich um die Ohren gehauen haben. Und ich fand das Match gegen Nakamura eigentlich ziemlich stark, muss ich sagen.
Okay, da gehen dann unsere Meinungen auseinander.
Ich habe es noch genau vor dem Podcast geschaut, nochmal.
Okay.
Und ich fand es echt gut. Also ich würde das auch noch als Empfehlung ausgeben.
Okay. Tja, ich hau noch hier Kevin Steen gegen Adam Cole, Guerilla Warfare Match
Ja.
von PWG Mystery Vortex 2012 rein. Allein damit wir Adam Cole drin haben und das war auch ein herausragendes Match und auch so mal so ein bisschen PWG-Style. Das gehört auch mit dazu. Dann rutschen wir mal von PWG und Ring of Honor rüber zu NXT. Da ist ja Kevin Owens dann. Übrigens, wie hat euch eigentlich der Name gefallen? Das ist ja immer so eine Diskussion, wenn gerade Independent Wrestler rübergehen, dass sie dann ihren Namen nicht benutzen dürfen. Also wir haben es jetzt zuletzt ja gesehen bei Axelita Junior, wo der jetzt ja unter seinem bürgerlichen Namen als Marcel Bartel angetreten ist, wo ja auch schon Leute gesagt haben, so, was ist denn das für ein beschissener Name? aber davon mal abgesehen, wart ihr damals zufrieden mit dem Namen oder seid ihr heute zufrieden mit dem Namen? Habt ihr damals gesagt, der muss Kevin Steen heißen? Shaggy, wie bist du bei der Namensdiskussion?
Ich bin da sicherlich anderer Meinung als viele andere. Ich fand das gar nicht schlimm, dass er einen neuen Namen bekommen hatte. Ich fand das auch bei den meisten der Independent Stars gar nicht schlimm. Auch Sami Zayn finde ich weitaus einprägsameren Namen als El Generico, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich fand auch den Namen Kevin Owens irgendwie ganz gut gewählt. Das ist ja ein Tribut an seinen großen Helden Owen Hart. Und sein Sohn heißt ja, glaube ich, auch Owen mit Vornamen.
Genau.
Er hat sich den Namen auch selber ausgesucht. Ich finde, inzwischen ist es für mich auch nur noch Kevin Owens. Ich sage gar nicht mehr Kevin Steen.
Ja, mir fällt es auch schwer. Also, man wird es auch quer durch den Podcast hören, dass ich auch da ein bisschen am Rudern bin. Mir hat das damals auch nichts ausgemacht. Pro doofe Ringnamen übrigens. Bei Biff Busick zu Oney Lorcan bin ich noch immer unentschlossen übrigens. Ich finde beide Namen scheiße.
Okay, das ist aber auch nicht im Rampenlicht und da kann man sich auch gar nicht dran gewöhnen, so ein bisschen. Beide Namen sind nicht
Nee.
perfekt. Aber der neue Name ist auch irgendwie gar nicht. Ich mochte auch damals Dolph Ziggler als Name irgendwie nicht, aber das war die Zeit der komischen Namen.
Das stimmt. Chris, wie war es damals bei dir? Hast du dich relativ schnell mit dem Kevin Owens Namen angefreundet?
Ich fand den vollkommen in Ordnung. Der hat ja jetzt nichts irgendwie verfälscht oder so, dass er auf einmal, was weiß ich, hier Alexander Markus oder sowas hieß, ja. Vor allem,
Der ist ja auch schon
gab es
geschützt,
halt.
der Name, ja.
Ja. Gab es halt auch eben dann dieses KO-Logo, was dann auch
Ja.
sehr einprägsam war direkt. Und ja, Kevin Owens hört sich genauso cool an. Fertig
Ich
aus.
kann da auch nichts gegen sagen. Das kann man so machen.
Ja, da gibt es Schlimmeres.
Absolut,
Cassius
absolut.
Ohno zum Beispiel kriege ich immer noch nicht in den Kopf rein. Den Namen finde ich ganz furchtbar. Das ist für
War
mich
es
immer noch
auch.
Chris Hero.
Ja, ich bin bei Cassius Ohno und Chris Hero bin ich eh aktuell sehr zwiegespalten irgendwie. Also, ich weiß nicht. Bei mir kommt er irgendwie bei NXT nicht so richtig rüber. Das ist ein bisschen traurig, obwohl ich ihn sehr mag eigentlich. Aber naja, lass uns doch mal hier zum Kevin Owens dann zurück. Er hat ja sein Debüt bei NXT TakeOver R-Revolution damals gegeben. Meine ich Opening Match gegen CJ Parker damals. CJ Parker inzwischen ja auch irgendwie bei New Japan unterwegs. Hat sich da eine wunderschöne, ich meine, entweder Platz wurde an der Nase oder gebrochene Nase, glaube ich, war es sogar zugezogen und ist dann gegen Ende des Events gegen seinen alten Freund Sami Zayn geturnt. Vollkommen überraschend natürlich und hat da wirklich seinen Pop-Up-Powerbomb auf den Ring-Apron dann auch auf die da erstmal da auf die Entrance-Stage gezeigt und hat auf jeden Fall da Sami Zayn ordentlich zusammengemöbelt. Und da wurde auch gleich diese alte Fehde wieder aufgenommen. Wie habt ihr damals Kevin Owens bei NXT wahrgenommen, gerade bei diesem Debüt? Also ich fand das absolut fantastisch und ich fand auch, dass diese Verletzung seinem Gimmick absolut gut getan hat. Also diese Verletzung, wie gesagt, dieser gebrochene Nase, Schramme an der Nase, was auch immer, hat, finde ich, dem Debüt nochmal so den Stempel aufgedrückt. Shaggy, wie siehst du das?
Ja, das hat ihn irgendwie nochmal fieser aussehen lassen, auf jeden Fall. Es war übrigens ein toller Kampf, sein Debütkampf gegen CJ Parker. Und da ist Kevin Owens ja quasi als Face oder zumindest nicht als Heel angetreten. Und am Ende hat er ja, nachdem Sami Zayn sich den NXT-Titel geholt hatte mit den anderen NXT-Stars, erstmal Sami Zayn hochgejubelt und die haben zusammen gefeiert. Und dann, als Sami Zayn noch allein im Ring war, kam Owens zurück und hat ihn dann erst attackiert. Ich fand, das war ein
Genau.
großartiges Debüt, großartiger Turn. Also das hat gleich die Fehde intensiv gemacht.
Chris, deine Meinung zum Debüt?
Ich fand das auch super. Das hat perfekt gepasst, einfach. Wie Shaggy auch gerade schon sagte, sie hatten das halt auch so schön lang gezogen mit diesem Feiern und so, dass man eigentlich davon ausgehen konnte, dass der Turn dann vielleicht doch nicht kommt. Und ja, das hat einfach gepasst. Man wusste sofort, dass die beiden harmonieren. Und man hatte bisher immer was Neues von denen gesehen, wenn sie gegeneinander angetreten waren, sodass man diese Fehde auch nicht leid war und mehr sehen wollte, sogar dann eben auf der großen Bühne oder auf der größeren Bühne NXT dann. Und ja, ich kann dir auch zustimmen mit dem Blut, das hat gepasst, weil Steen hatte ja auch schon immer diese Badass-Attitüde, was der sich selbst auch teilweise in den Matches angetan hat, um zum Erfolg zu kommen. Das war ja auch krass. Und
Absolut.
er hat ja immer irgendwie durch die Schmerzen gekämpft und hat sich dann doch wieder zurückgefightet dann in den Kämpfen. Das war ja irgendwie so ein bisschen sein Ding, gerade als er Champion war, aus was für Dingern der dann teilweise ausgekickt ist und sowas. Und von daher hat das da schon gepasst. Er wirkte dann auch noch psychotischer irgendwo. Und ja, geiles Debüt. Eigentlich war da schon klar, dass der nicht lange bei NXT bleiben wird, weil der war schon, als er da ankam, irgendwo so komplett und so, ja, der hat so funktioniert schon mit dieser WWE-Vorstellung, dass man ihn eigentlich sofort weitersehen wollte dann.
Ja, der Charakter hat auch sofort gezündet einfach, ne? Also man
Ja.
hat ihn gesehen und sich gedacht so, bam, okay, das ist gut, dass wir hier den bei NXT haben. Aber sind wir ehrlich, so richtig ab geht's dann eigentlich erst, wenn er, also hoffentlich, das haben wir natürlich damals alle gehofft, wenn er eben ins Main-Roster aufsteigt, ne? Also er hat dann auf jeden Fall direkt diese Fehde mit Sami Zayn dann eben gestartet und auch relativ schnell den Titel gewonnen, ne? Also 2 Monate später hat er den Titel dann auch gewonnen. Und überraschenderweise, also mit einem kreativen Kampfausgang. Also Sami Zayn dann wieder der sterbende Schwan, muss man sozusagen. Also hat unglaublich viel eingesteckt im Kampf. Da war auch noch eine andere Verletzungsgeschichte natürlich vorneweg. Und der Kampf wurde abgebrochen und anschließend war der gute Kevin Owens auf einmal Champion. Vollkommen, also extrem schnell und extrem dominant und sehr, sehr stark. Und auch da wieder die Frage, einmal hier in die Runde. Shaggy, wie hast du damals den Titelgewinn von Kevin Owens wahrgenommen? Weil es ja eben auch gerade eben durch diese Geschichte, durch diese Ruchlosigkeit eigentlich auch von Kevin Owens ja erst so weit gekommen
Ja,
ist.
und wie du gesagt hast, nach gerade mal 2 Monaten bei NXT gewinnt er schon gleich den dortigen Titel. Also ich war überrascht und fand aber die Art und Weise total spannend. Ich meine, Owens hat ja auch immer gesagt, ja gut, Zayn war sein bester Freund, aber er will Geld verdienen und als Champion verdient man einfach mehr Geld und das ist ihm einfach wichtiger. Und so ging er auch in den Kampf und hat Sami Zayn einfach vermöbelt, bis er am Ende einfach nicht mehr konnte. Und ich fand eine intelligente Idee, einfach auch so ihn Titel gewinnen zu lassen. Hat man selten so bei der WWE gesehen. Und ich fand es gut, sehr gut. Und es hat ihn
Was?
gleich einfach auf neue Sphären gehievt und hat ihn nochmal ruchloser machen lassen und wirken lassen.
Ja, was mich damals dann noch überrascht hat, war, in der Folge gab es natürlich auch noch Rematches für Sami Zayn. Und mich hat überrascht, dass Sami Zayn nicht einmal einen Titel zurückgeholt hat. Ich habe eigentlich erwartet, dass er irgendwann seine Rache kriegt. Die kam aber nie. Chris, wie war das bei dir? Hast du das auch irgendwie gedacht, dass es irgendwann der Punkt kommen wird, so jetzt ist Sami Zayn soweit und holt sich den Belt zurück? Und es kam aber irgendwie nicht.
Eigentlich nicht. Also als Owens den Titel gewonnen hatte, da dachte ich erst so, wow, ich hätte jetzt gedacht, dass Zayn halt noch verteidigt weiterhin ein bisschen. Und ich glaube sowieso, dass sie bei Owens in dem ganzen Booking relativ zügig improvisiert und umgeschwenkt haben. Einfach weil er schon so gut funktioniert hat und einfach so reif war schon für das Main Roster. Sein Title Run war ja auch nicht lang in dem Sinne. Ja. Er hat den ja relativ zügig an Bella dann abgegeben. Und dieser Payoff für Sami Zayn, ich glaube, er hatte sich dann ja auch verletzt, Zayn, ne? Und ist eh länger ausgefallen. Ich glaube, es war dann einfach geplant, dass sie dann die Fehde groß aufziehen im Main-Roster dann später, was sie ja auch versucht haben, wo sie aber irgendwie auch nicht so richtig zum Ende gekommen sind, obwohl Zayn dann ja Owens auch mal besiegt hatte. Das fühlte sich irgendwie nicht nach richtigem Aufbau und ja, zielführendem Booking so an bei den beiden. Das war so das Problem. Aber bei NXT denke ich eher, sie haben halt gemerkt, wie weit dieser Owens war, um ihn dann relativ zügig dann wirklich hochzuziehen.
Ja, das ging halt echt relativ schnell und dann hat er eben beim, also man muss dazu sagen, Kevin Owens ist quasi dann zum Ende seiner NXT-Zeit noch als Champion bei Raw und im Main Roster aufgetreten. Auch das war ein Novum
Das
damals,
ist
ne? Also er
richtig.
ist ja wirklich als NXT-Champion hochgekommen und hat gesagt, hier Leute, ich bin NXT-Champion, ne? Und ich bin eine große Nummer. Und er hat ja dann auch gleich eine Fehde bekommen mit jemandem, das kann man schon mal so machen, nämlich mit einem gewissen John Cena, der jetzt ja auch am 4. Juli dann wieder zurückkehrt zu WWE. Er hat den ersten Kampf ja auch, also zum einen hat er John Cena mehrfach mit der Pop-Up-Powerbomb schlafen gelegt in Segmenten und zum anderen hatte John Cena ja auch in seinem ersten Kampf gleich besiegt. Und auch da wieder die alte Frage, wie war eure Reaktion darauf? Weil ich habe da vom Fernseher und habe gedacht so, alter Schwede, das gibt's ja nicht. Und das Internet ist ja auch apeshit gegangen danach. Also, Chris, du als alter Kevin Owens Fanboy, müsstest doch da eigentlich keine Ahnung, was die Champagnerflasche aufgemacht haben.
Merkt man das etwa?
Niemals.
ja, ich bin halt wirklich total ausgemarkt irgendwie. Ich konnte es nicht so ganz fassen und habe mich tierisch gefreut. Und, ja, ich wusste erst gar nicht, wie ich das aufnehmen sollte. Das war so wow, einfach Party in meinem kleinen, dicken Wrestling-Herz.
Shaggy, wie war das bei
Es
dir?
war ein tolles Debüt. Ich meine, es war die Zeit der US Open Challenge, ja, von John Cena, wo jede Woche auch ein anderer Gegner rauskam. Oder also wenn ich mich irre, unterbrecht mich bitte. Und in der einen Woche kam plötzlich Kevin Owens mitsamt des NXT-Gürtels noch raus und hat sich John Cena gegenübergestellt und meinte: Hey, ich brauche deinen Gürtel nicht, ich habe einen eigenen Gürtel. Und hat dadurch auch nochmal den NXT-Gürtel nochmal mehr over gebracht, auch bei den Mainstream-Fans. Und hat im ersten Match John Cena besiegt. Und das war echt überraschend. Ich bin auch ein bisschen ausgemarkt. Ich hätte das nicht gedacht, dass er auch gleich gewinnen darf.
Das war damals echt überraschend, aber zugleich war es, also ich habe auch davor gesessen und habe gedacht so, what the hell? Also ich hätte nie erwartet, dass man jemanden, also jetzt nichts gegen Kevin Owens, Kevin Steen, ich hätte aber nie erwartet, dass WWE so große Stücke auf ihn setzt und ihn so einen Mega-Push gleich zu Beginn gibt. Und auch da, weil einfach für mich war er nie ein Prototyp für jemanden, der bei WWE funktionieren könnte, geschweige denn für jemanden, der von WWE als wertig angesehen werden könnte. Habt ihr gedacht, dass Kevin Owens Erfolg im WWE Main Roster haben würde? Also vielleicht auch noch vor dem John Cena-Kampf, vielleicht auch noch, als er bei NXT war. Habt ihr das erwartet, Chris? Du hast es wahrscheinlich gehofft, aber hast dir gedacht, ja, ne, mal gucken, vielleicht IC-Champion, US-Champion, aber nie im Leben ganz oben?
Ja, er hofft, trifft es ganz gut. Also, wie gesagt, ich war jetzt nicht der größte Steen-Fan vorher. Ich habe das eher nachgeholt und bin dann schnell dazu geworden. Der Typ, der kam halt und der hat mich sofort mit seiner Art und seinem Charisma überzeugt und auch seinem hervorragenden Mic-Work. Und ich habe mir echt schon so vorgestellt, wie cool es sein könnte, wenn so jemand im Main-Event eben im Main-Roster steht. Aber so ganz dran geglaubt habe ich nicht. Es war immer so dieser Hoffnungsschimmer, weil sich die Zeiten in der WWE ja nun wirklich geändert haben und mehr Indie-Stars eben ihre Chance gekriegt haben und auch ja, einfach anders gescoutet wird in der WWE heutzutage. Aber dass dann eben so ein dicker Typ, T-Shirt-Wrestler, wie wir es ja vorhin schon hatten, so ganz hoch gepusht wird, irgendwie konnte ich mir das nicht glauben. Und das hat halt auch dazu beigetragen, dass ich diesen Sieg gegen John Cena erstmal nicht fassen konnte. Das war einfach unglaublich.
Aber man muss ja auch sagen, dass nach diesem Mega-Push gab es ja dann auch einige Niederlagen für Kevin Owens. Und da auch da regen sich bis heute viele Leute drüber auf und sagen, hätte John Cena die zwei aufeinanderfolgenden Matches mal nicht gewonnen oder vielleicht hat er den letzten wenigstens verloren, eigentlich hätte man Kevin Owens in diesem Fall noch viel, viel mehr overbringen müssen. Shaggy, deine Meinung dazu?
Naja, also wenn man drüber nachdenkt, erinnert man sich jetzt nicht mehr wirklich an die Niederlagen gegen Cena, sondern man erinnert sich daran, dass er in seinem Debüt Cena besiegt hat. Ich finde, Cena ist zu dem Zeitpunkt und sicherlich immer noch das Nonplusultra der WWE. Und wenn ein Kevin Owens, von dem man vorher nicht wirklich wusste, ob er im Main Roster ankommt, bei seinem Debüt so einen Star besiegen darf, dann ist das schon eine große Auszeichnung. Und dann hat ihn das gleich nach oben gepusht. Und der hat ja dann später noch bewiesen, dass er auch ganz nach oben gehört. Nicht schlimm, dass er dann danach ein paar Niederlagen gegen Cena hatte und dann auch erstmal in der Midcard weitergekämpft hat, aber Owens hat schon in seinem Debüt bewiesen, dass er wirklich für oben geboren ist.
Ja, das stimmt absolut, aber mich hat eigentlich gerade das, was du gerade gesagt hast, diese Midcard-Fäden da, die er dann gehabt hat, das hat mich so extrem rausgeworfen, weil ich habe wirklich gedacht, dass man ihn quasi damit ganz oben etabliert hätte, aber stattdessen hat man ihn nach dieser Fehde zwar den Intercontinental-Title gewinnen lassen, von Ryback, aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl gehabt, dass man nicht so recht einen Plan für ihn hatte. Also klar, es gab dann Fäden gegen Ambrose, wo er dann auch einen Titel verloren hat, es gab Fäden gegen Dolph Ziggler und so weiter und so fort. Es war alles da, aber trotzdem hat sich das für mich längst nicht mehr so wertig natürlich angefühlt wie die Fäde gegen John Cena. Und man hatte, also ich hatte als Fan ganz subjektiv das Gefühl, dass man da so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage gehabt hat. Weißt du, so, oh, vielleicht sind wir da doch ein bisschen zu vorschnell kommen, lassen mal lieber wieder so ein bisschen zurückgehen und setzen wir oben wieder auf die gewohnten Kräfte und schauen mal, wie der sich auch in der Midcard macht. Chris, wie hast du diese... Ich habe wirklich überlegt, so, ja, was ist denn von Kevin Owens Debüt bis zum Roster-Split und so für ihn passiert? Und dann habe ich überlegt, ja, ich weiß, der hat hier und da mal einen Titel gewonnen, aber ich kann mich kaum noch an Kämpfer erinnern. Ist das bei dir genauso?
Ich stimme euch beiden zu, irgendwie. Also, Shaggy bringt halt auch immer gute Argumente, auch wenn ich ihm nicht so ganz zustimme. Dann zieht er mich doch so ein bisschen auf seine Seite. Das ist schlimm.
Shaggys Charme kann man schwer widerstehen.
Ja, ein ekelhafter Mensch. Shaggy hat auf jeden Fall recht, dass er hängen bleibt, dass er in seinem Debüt eben John Cena besiegt hat. Aber ich fand es halt auch von dem Sieg über Cena, wo du das Gefühl hattest, okay, Topstar akzeptiere ich sofort auch da oben. Eben auch wegen dieser Art und Weise, wie er Cena ebenbürtig war und sich nicht da einfach nur rausgewieselt hat. Und dann sofort so Schritt nach unten in die Midcard. Und das ist eigentlich ja nichts Schlimmes, dass du jemanden über längere Zeit aufbaust. Aber die Midcard in der WWE ist halt seit Jahren belanglos, muss man ja leider so sagen. Also es gibt selten vernünftige Midcard-Fäden. Es wird eher immer so, es dreht sich alles um ein paar Leute, die oben stehen. Und das Problem hatte halt eben auch die Midcard-Zeit von Owens. Viel ist mir da gar nicht in Erinnerung geblieben, ist gerade eigentlich mal die Fäde gegen Ambrose, weil ich das Last-Man-Standing-Match von den beiden beim Royal Rumble ziemlich gut fand. Das war halt ein echt gutes, in Anführungszeichen, PG Last Man Standing Match. Aber sonst ist mir da auch nicht viel im Gedächtnis geblieben. Also ich muss auch sagen, hätte er damals diesen Schritt haben können, dass er wirklich Cena in dieser Fehde besiegt, also dass er quasi mit 2-1 dann aus diesen drei Matches hervorgeht, wäre er einfach sofort akzeptierter gewesen. Du hättest ihn ja um den Titel kämpfen und verlieren lassen können. Er wäre aber trotzdem gefestigter gewesen als jemand, der weiter oben steht im Roster. Und ich glaube, dann hätte sich auch sein Titelgewinn, der auch eine Ecke später kam, irgendwie trotzdem ein bisschen besser angefühlt, weil der kam mir irgendwie aus dem Nichts damals, dieser Universal-Title-Gewinn. Er hing eigentlich Ewigkeiten in der Midcard und auf einmal Universal Champion. Irgendwo fehlte dieser Moment, wo der Charakter gefestigt wurde, dass er da oben mitspielen kann, auch wenn er mal in einer Fehde in der Midcard hängt.
Ja, es war ja so ein bisschen merkwürdig. Ne? Es war ja so, es gab noch dieses, also ein Match, an das sich, glaube ich, jeder erinnert noch, ist das Match gegen Sami Zayn bei Payback 2016. Ja. Das klasse Match, hat er überraschenderweise aber verloren. War alle gedacht so, warum das? Dann folgte der Roster-Split und er landete dann als, ich weiß gar nicht mehr, welcher Draft da war, 5 oder irgendwie sowas, auf jeden Fall nicht Nummer 1, sondern relativ weit hinten, dann bei Raw. Und dann gab es ja die ersten Andeutungen mit diesem Stable mit Chris Jericho. Und dann am 29. August 2016 gab es eben diesen Fatal Four-Way mit Kevin Owens logischerweise, Big Cass, Roman Reigns und Seth Rollins. Und plötzlich greift Hunter ein, also Triple H, und ja, sorgt eigentlich dafür, dass Kevin Owens den Titel gewinnt und lässt ihn dann am Ende hochleben, so ungefähr, ne? Also verteilte Pedigrees und auf einmal, auf einen Schlag, war Kevin Owens neuer Champion. Und man hat sich halt in dem Moment gefragt, so, okay, das ist geil irgendwie, aber es hat sich nicht so angefühlt, als ob das der nächste große Schritt gewesen wäre. Also das war halt so mein Problem. Also für mich war das irgendwie so ein nachgeholter Titelgewinn, weißt du? Man hat diesen idealen Zeitpunkt verpasst, um diesen Schritt zu gehen. Und deswegen hat man sich da so ein bisschen übereilt. Also so war mein subjektiver Eindruck. Shaggy, wie hast du damals den Titel wahrgenommen?
Ja, man muss ja dazu sagen, dass es dieses Titelmatch ja nur gab, weil Finn Balor, der eigentlich als Champion gedacht war, leider sich im Titelmatch verletzt hat, als er den Titel gewonnen hatte. Und klar war das dann übereilt und man wollte Seth Rollins den Titel nicht geben. Man wollte die Fehde möglicherweise mit Triple H quasi dann dadurch dann starten. Man wollte Roman Reigns den Titel nicht geben zu dem Zeitpunkt. Und Big Cass konnte man den Titel nicht geben. Und man hat einfach aus allen Möglichkeiten, die da waren, dann sich für Kevin Owens entschieden. Und klar wirkte das dadurch überhastet und war vielleicht auch überhastet. Und war vielleicht jetzt auch nicht unbedingt gut für ihn, der Titelgewinn letzten Endes. Aber es hat ihn zu einem World Champion gemacht. Man kann es auch positiv sehen.
Ja, aber ich fand dieser World Champion Reign von Kevin Owens war jetzt auch eher so. Also ich habe halt die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass er auf jeden Fall die zweite Geige hinter Chris Jericho gespielt hat. Das war halt so mein Problem mit dem gesamten Universal Championship Reign von Kevin Owens. Klar war er dann der große Champion auf einmal, aber eigentlich hat sich das für mich als Fan nicht 100% wertig angefühlt, weil ich fand das. Es gab zu viele Comedy-Skits. Kevin Owens ist von seinem eigentlich ruchlosen Charakter, wir haben da heute schon sehr oft drüber gesprochen, von dieser Aggressivität, die ihn eigentlich ausgezeichnet hat, von der Brutalität, auch von diesem Überleichengehen, da ist er irgendwie von weggerückt und war halt dann auf einmal so der Buddy von Chris Jericho. Und das war zwar irgendwie witzig und cool, aber das war eigentlich nicht das, was wir vom Kevin Owens sehen wollten. Also hier gebe ich mal an Chris weiter. Chris, wie hast du das damals so gesehen?
So ähnlich wie du, ja. Dieser Titelgewinn hat ihm wirklich nicht so ganz gut getan. Das Team mit Jericho war klasse. Die beiden haben sich super ergänzt. Die hatten auch eine Chemie miteinander, weil das einfach beides gute Mic-Worker sind. Das waren so ein paar Faktoren, die da reingespielt haben, dass es nicht so ganz funktioniert hat. Jericho ist halt der pure WWE-Guy. Der Typ hat alles verinnerlicht, was diese Firma irgendwie ausmacht, was die sehen wollen. Und wie weit man gehen kann. Und er hat mittlerweile, ja, hat er auch schon oft gesagt, vollkommen freie Hand bei dem, was er macht. Und bei Kevin Owens war es so, man hat gemerkt, er hatte nicht diese freie Hand. Er wurde immer so ein bisschen zurückgehalten oder hat vielleicht auch sich selbst gesagt, ich muss das ein bisschen zahmer machen. Auf jeden Fall wurde dieses Potenzial eines Owens Championship Runs nicht so ausgewälzt. Er hat auch weniger improvisiert dann und ist weniger aufs Publikum eingegangen. Es waren mehr eben so die Skits, die sich, glaube ich, Chris Jericho oft ausgedacht hat. Das war so die Handschrift von Jericho. Und das war alles gut, aber der Titel. Hallo?
Ja, ich musste nur gerade lachen, weil ich habe mir gerade The Handwriting of Jericho vorgestellt.
Okay. Das Problem war, dadurch ist der Titel in den Hintergrund gerückt. Ich fand viele Segmente richtig geil, weil Owens halt jemand ist, der sich als Charakter unfassbar ernst nimmt, eigentlich, also das Offensichtliche, was der Zuschauer sehen soll, und dann irgendwas Blödes tut. Dann ist es noch mal lustiger natürlich, weil er sich selbst irgendwo demütigt mit sowas auch. Und ja, der Titel rückte halt immer mehr in den Hintergrund. Und die sagten dann ja sogar, ja, wir sind Freunde, wir sind zu zweit Champion und sowas. Und das, gerade mit so einem jungen Titel wie dem Universal Title sollte man das nicht unbedingt machen. Und gerade bei einem ersten Championship Run sollte man das auch nicht machen. Der muss zünden, der muss dann eben denjenigen positionieren, dass er weiterhin um Titel antreten kann, dass es ein Main Eventer ist, der den Titel tragen kann, der Fäden tragen kann, der Matches tragen kann. Und das ist halt einfach nicht passiert. Und wie du auch schon sagtest, dieses Verbissene und Ruchlose ist ihm halt abhanden gekommen. Ich finde gar nicht mal wegen diesen Comedy-Segmenten, sondern einfach, weil er kein Match clean gewinnen durfte. Es war
Das kommt dazu, ja.
halt dieser typische WWE-Chicken-Shit-Heel, dass immer jemand zu seinen Gunsten einfach eingegriffen hat. Und das passt viel weniger zu Kevin Owens, als ab und zu mal einen dummen Witz zu machen.
Das stimmt,
Ich
ja.
habe ja auch, ich hab ja auch gesagt, dass ihm der Titelrun nicht wirklich gut getan hat. Aber er war immerhin World Champion. Das meinte ich damit. Klar hat ihm das nicht gut getan, aber er hat sich auch durch die Verbrüderung mit Jericho, das hat uns gute Segmente gebracht, tolle Segmente. Und es hat uns das Festival of Friendship gebracht, was wirklich großartig war. Und
Das
danach
war
war Kevin
fantastisch.
Owens wieder der Ruchlose, der Böse, der Fiese. Und es hat uns Kevin Owens zurückgebracht. Also es hat alles sein Gutes.
Moment, es hat uns aber auch erstmal einen Goldberg als Champion gebracht, muss man auch mal dazu
Boah,
sagen.
das weiß ich schon gar nicht mehr.
Ja, das müssen wir auch noch sagen hier. Fastlane 2017, wie gesagt, davor, wir haben damals schon, oder wir haben schon sehr oft über das Festival of Friendship gesprochen und dieses Segment war wirklich. Ich habe diese Jericho-Owens-Sache gemocht, aber nicht so geliebt wie, glaube ich, manch andere. Aber dieses Festival of Friendship war mit eines der besten Segmente, was wir seit sehr, sehr langem damals gesehen haben. Also das war absolut fantastisch. Und der Heel-Turn von Kevin Owens gegen Chris Jericho war absolut großartig. Und ach, das war so schön. Also ich glaube, ich muss mir das gleich mal angucken, wenn wir hier im Podcast durch sind. Aber trotzdem, um mal darauf zurückzukommen, nach dem Festival of Friendship folgte ja das Titelmatch bei Fastlane gegen Goldberg und dann durch Eingreifen, in Anführungsstrichen, von Chris Jericho, die 22-Sekunden-Niederlage gegen Goldberg. So, und da hat doch, glaube ich, eigentlich jeder gekotzt, oder? Shaggy, komm, gibst du da? Warst selbst du als ausgeglichener Mensch nicht mehr ganz so
Ich
ausgeglichen?
habe gedacht, oh nein, sie machen es wirklich genauso, wie wir alle befürchtet haben. Aber es hat zum Titelrun gepasst, der Titelverlust.
Ich höre ein Schnaufen aus der anderen Leitung. Chris, du möchtest dagegen was entgegnen?
Nein, Shaggy hat ja eigentlich recht. Mich macht das einfach immer, mich macht das immer noch wütend irgendwie so. Ich habe gerade wirklich im Kopf nach Worten gesucht, wie ich vielleicht darauf antworte, weil
Du meinst ohne S und F-Worte?
ja. Ich versuch's. Ich kann für nichts garantieren. Ich habe es ja befürchtet, dass es so kommt irgendwie, aber ich habe es ja auch schon mal in anderen Podcasts gesagt. Ich bin so jemand, den kannst du spoilern bei einer Show. Der ist dann zwar sauer, aber er glaubt es nicht, bis er es selbst sieht. Und so ging mir das irgendwie auch bei diesem Match, weil Owens Goldberg halt auch noch so wunderschön getrollt hat, wie er immer wieder aus dem Ring ist und so. Und ich dachte mir schon so, puh. Das ist jetzt gerade so Owens und eigentlich so clever, dass er ihn irgendwie aus der Reserve locken will. Vielleicht lassen sie sich irgendwas einfallen. Denn dieser Kackrentner, ja, der noch nie irgendwie Liebe für das Business gezeigt hat, hat diesen Titel nicht verdient. Und Owens und Jericho haben mit ihrer Fehde, die die Leute halt auch mitreißt, sich das Titelmatch bei WrestleMania verdient.
Ja.
Und dann bringen sie das halt wirklich und dann. Auch noch, weil Jericho für Goldberg eingreift, wo jeder, ich glaube, selbst der dürfste Mark weiß mittlerweile um die Geschichte zwischen Jericho und Goldberg, dass die sich nicht so sonderlich grün waren immer, ja? Und dieses klärende Gespräch, was es da wohl mal gab, das wiederum hat halt kaum einer mitgekommen. Was hängen geblieben ist, die beiden haben sich im Lockerroom geprügelt. Die mögen sich nicht
Genau.
sonderlich. Und dann greift er für scheiß Goldberg ein.
Doch ein S-Wort.
Nee, aber das war einfach so unfassbar dumm und das hat mich so aufgeregt. Und als ich bei WrestleMania in Orlando war, bin ich ja durch diesen Megastore gegangen mit dem ganzen Merchandise. Und es hat mich so gefreut zu sehen,
Entschuldigung.
dass von Jericho fast alles ausverkauft war, bis auf ein Shirt in 5XL oder so. Und das ist gewiss auch noch weggegangen, wenn so ein Hubba-Bubba-Ami da noch ankam. Und von Kevin Owens hast du halt kein einziges mehr gekriegt, während die Goldberg- und Lesnar-Sachen halt wirklich wie Blei in den Regalen lagen. Da dachte ich mir so, naja, war vielleicht doch nicht so clever, ihr Arschgeigen. Ah, mich das aufgeregt.
Ja, Shaggy, du bist der Mann für die Balance hier.
Ich glaube, dass die
Sag was
Goldberg
Positives.
und Lesnar-Shirts ein größerer Stückzahl hatten als bei den anderen
Ach,
beiden.
jetzt hör auf.
Nein, die Fehde Goldberg gegen Lesnar war doch auch unterhaltsam.
Na, ich fand das letzte Match der Fehde war unterhaltsam. Obwohl es auch kein richtiges Match war, aber alles davor fand ich auch so scheiße. Du bist immer so widerlich positiv, Shaggy.
Tut mir leid. Ach, gar nicht
Sehr.
leid.
Ja, naja, aber auf jeden Fall hat es uns, also ich stimme dir vollkommen zu, Chris. Also ich hätte auch gern Jericho gegen Owens um den großen Titel bei WrestleMania gesehen. So gab es dann eben nur das Match um den US-Title, was auch ein sehr guter Kampf war, muss man dazu sagen. Und auch in der Folge gab es ja noch schöne Matches. Das war eine tolle Fehde, aber sie hätte eigentlich fast noch einen höheren Stellenwert eben verdient gehabt. Und vielleicht sprechen doch einfach zu sehr die Wrestling-Marks aus uns, man weiß es
Und ich
nicht.
muss auch gerade sa sagen, Jericho hatte es auf jeden Fall verdient gehabt, weil der es mal wieder geschafft hatte, seinen Charakter neu zu erfinden. Also, er ist einfach ein richtig cleverer Typ. Und ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn der auch mal bei einer WrestleMania den Titel hätte gewinnen dürfen, wenn der den Title Run von Owens halt beendet hätte. Und wenn er ihn 2 Monate später abgegeben hätte, scheißegal, aber Jericho hätte diesen großen Moment auf der größten Wrestling-Bühne überhaupt wirklich verdient gehabt und die Leute hätten ihn absolut gefeiert. Dieses Stadion ist so abgegangen, als seine Musik ertönt ist. Es war unglaublich.
Unterschreibe ich so. Ne? Ja, in der Folge, um mal hier so ein bisschen zu Kevin Owens zurückzukommen, in der Folge durch den Superstar-Shake, aber ist er dann von Raw zu SmackDown gewechselt und hat dann da auf einmal ein neues Gimmick aufgeführt, das Face of America, hat einen US-Title gewonnen, also sprich alles hintereinander. Und auch alles mit diesem etwas ja, anti-amerikanischen Hintergrund eigentlich. Ne? Er hat auch mehr Promo-Time bekommen durch Talking Smack, also da liefert er jetzt ja jede Woche ab. Auch da die Frage, wie wichtig ist so ein Segment wie Talking Smack heutzutage? Weil wir haben letztens mal schon sehr häufig mit Ulrich zum Beispiel darüber gesprochen, der sagt ja hier, Talking Smack ist eigentlich fast wichtiger als der Pay-Per-View an sich, weil da eigentlich die coolen Sachen passieren und die Sachen, die einen wirklich zum, ja, wow machen, bringen. Ne? Also, Shaggy, was hältst du von diesen Talk-Segmenten?
Ich finde es großartig. Talking Smack ist echt ein Must-See geworden. Ich meine, dieses großartige Segment von The Miz, das hat einfach The Miz nochmal ganz nach oben gebracht. Und selbst so Leute wie die Usos können bei Talking Smack zeigen, dass sie am Mikrofon zumindest teilweise gar nicht so schlecht sind. Also Talking Smack ist eine ganz tolle, tolle Idee gewesen, dass die Leute auch mal frei sprechen können. Und dann Kevin Owens bei Talking Smack, besser geht's gar nicht.
Absolut. Chris, wie siehst du sein aktuelles Face of America Gimmick und das, was er aktuell daraus macht?
Das Face of America Gimmick, als er damit angefangen hat, habe ich so absolut gefeiert, weil es irgendwie so ein typischer Troll-Move halt wieder von Owens ist. Das war genauso, wie als er den Universal-Title gewonnen hat und bei der nächsten Raw stellt er sich hin und sagt, er ist am längsten amtierende Universal-Champion. Das ist halt so richtig schön, nochmal den Finger erstmal in Salz suhlen und dann in die offene Wunde. Und bei diesem US-Title war es halt auch irgendwie so, normalerweise verschwimmen diese Nationalitätsgrenzen ja immer so beim Wrestling, wenn die Nationalität nicht unbedingt zum Thema gemacht wird. Ja? Ein Jericho als US-Champion ging vollkommen okay. Ne? Du hast gar nicht so im Kopf, ja, Kanadier, was? Der ist US-Champion. Und Kevin Owens stellt sich halt dahin, ja, ich bin zwar Kanadier, aber ich habe hier den US-Titel und deshalb bin ich jetzt das Gesicht eures Landes, ja? Ich bin euer Vorbild, ihr Nulpen. Und das ist eigentlich eine großartige Idee für ein Heel-Gimmick. Das Problem ist halt auch wieder, dass es ein bisschen zu zahm ist. Also ich mochte dann zum Beispiel, als er sich hingestellt hat und sagte, ja, ich bringe euch jetzt mal Französisch bei und hält seine Promo in Französisch. Aber das geht irgendwie nie so weit genug, finde ich. Es ist einfach noch ein bisschen zu zahm. Es muss nicht mehr der Psycho-Steen von früher sein, das Sick-Fuck, aber ein bisschen böser und ein bisschen mehr an die Grenzen treibend, finde ich, dürfte das Gimmick schon sein. Und vor allem muss man ihm mal richtig was zu tun geben. Er hängt so ein bisschen in der Luft. Er hat immer irgendwie so ein bisschen mit AJ Styles zu tun, dann aber dann doch wieder Open Challenge, dann kommt aber dann doch wieder dieses Ladder Match, wo sie alle irgendwie gegeneinander sind. Es fehlt mir so ein bisschen der rote Faden in dieser Face of America Storyline.
Aber das ist auch generell, was Kevin Owens so ein bisschen fehlt, oder? Also ich habe immer das Gefühl, der hat so seine Momente, aber man hat nicht langfristig Ideen für ihn und weiß nicht so genau, was man langfristig für ihn anstellen soll. Shaggy, wie siehst du das?
Ja, im Moment muss man mal schauen, wo, also ich glaube, dass ihm die Zeit bei SmackDown richtig gut tun wird. Und er ist möglicherweise ja auch, wenn man mal von Jinder Mahal absieht, der Nummer ein Ziel bei SmackDown. Und wird da, warum lachst du? So.
Ja, es ist so Jinder Mahal als Nummer 1
Deswegen,
hier.
das meine ich ja damit. Von daher
Ja,
direkt
das
darunter.
tut so ein bisschen
Das
weh.
tut sehr weh. Und von daher würde ich meinen, dass eigentlich Kevin Owens wahrscheinlich der Nummer ein Ziel ist. Und das weiß die WWE. Versucht zwar Jinder Mahal aufzubauen, schauen wir mal, wo es hinführt. Aber ein Kevin Owens kommt dann mindestens direkt dahinter. Und ich meine, die setzen ihn jetzt gegen AJ Styles. Und die Fehde wird ja weitergehen. Das sind eigentlich die beiden Top-Leute von SmackDown. Und so sollte das sein. SmackDown sollte um die beiden herum gebaut werden.
Aber stellt euch mal
Ich habe
vor.
übrigens das Gefühl, Moment, lass mich mal. Ich hab gerade das Gefühl, dass WWE diese Fehde mit AJ Styles und Kevin Owens genau deshalb aufbaut, einzig und allein, um die Internet-Marks ein bisschen zufriedenzustellen, dass bei SmackDown noch irgendwas ist, was ihnen wirklich gefällt. Weil halt der Main-Event Jinder Mahal gegen Randy Orton ist, was halt alle total scheiße finden, können sie immer noch sagen, ja, ja, Jinder Mahal ist halt Champion, ja, okay, und die kämpft gegen Randy Orton. Aber, hey, aber wir haben übrigens auch AJ Styles und Kevin Owens hier im Titelkampf und so, ne? Vergesst das nicht. Wir haben auch was Geiles auf der Card. So. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen auch ein Zugeständnis aktuell, weil ich glaube, man könnte die beiden auch in andere Fäden reinstecken.
Ich finde tatsächlich, das ist auch teils Zugeständnis, teils Troll-Move.
Ja.
Das ist halt so, hey, hier, wir haben eure Internetlieblinge, Kevin Owens gegen AJ Styles um den US-Titel. Im Main Event stehen dann Randy Orton und Jinder Mahal um den WWE-Titel. Freut ihr euch nicht? Stellt euch mal vor, die Fäden, in diesen Fäden wären die Titel getauscht. Das hätte irgendwie mehr Impact.
Ja, das stimmt. Aber darf ich sagen, dass ich das Punjabi Prison Match gar nicht so beschissen finde, weil ich mir da nicht viel von verspreche, ich aber diesen Käfig sehen will?
Was für mich
Also,
auch. Sorry, Shaggy. Sag du.
nee, gerne. Du kannst gerne. Na gut, wenn du jetzt eh aufgehört hast, kann ich ja gar nicht weitersprechen. Das Erste, was ich gedacht habe, nachdem Jinder Mahal seinen Titel gewonnen hat, war: Oh, dann wird es bald ein Punjabi Prison Match geben. Und so ist es nun. Und ich freue mich. Ich freue mich da auf dieses Match tatsächlich ein bisschen. Ansonsten findet die Fehde Jinder gegen Wendy ja auch gar nicht, obwohl es um den Main Event Gürtel geht, gar nicht wirklich im Main Event statt. Das muss man auch mal sagen.
Ist immer irgendwo in der Midcard sind die Segmente verankert und insofern. Ja, Christo, wolltest du noch irgendwas anderes sagen zu meiner Punjabi Prison
Ja, warst du nicht auch derjenige,
Geschichte?
der gesagt hat, auch das House of Horrors Match kann gar nicht so schlimm werden?
Das war an sich auch gar nicht so schlimm, das Ende war halt
Boah,
scheiße.
das war schon harter Tobak. Ich sag nur diese Puppe. La 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 la.
Die Puppe war noch das Beste.
Oh.
Ihr müsst da einfach mit einem anderen Verständnis dran gehen. Ich fand das hochgradig
Ich fand es auch
lustig. Also,
unterhaltsam. Im Haus fand ich es noch super. Alles, was danach kam,
ja,
war dann
eben.
halt nicht mehr wirklich passend. Aber im Haus fand ich es echt unterhaltsam.
Eben. Das sage ich auch. Also ich
Okay.
hätte das auch da stattfinden lassen können, aber ich glaube, da bin ich auch einfach zu sehr. Also es kann nichts mehr schlimmer werden als die WCW 2001 oder 2000. Also ich bin da extrem abgehärtet, was Wrestling-Crap angeht und ich kann mit dem House of Horrors Match konnte ich leben und ich, wie gesagt, so Punjabi, ich habe es letztens noch getwittert. Da habe ich gesagt, ich würde Geld bezahlen, um das Punjabi Prison mal live zu sehen. Und da bleibe ich bei. Würde das Ding gerne mal live sehen. Wenn ich da irgendwie in Reihe, keine Ahnung, 40 sitze und dieses riesen Bambuskonstrukt da vor mir Richtung Decke ragt. Ich meine, das ist ein Spektakel und darum
Aber wenn
geht's.
es so ist, wie das noch vor 10 Jahren ist es ja, gell? Dann wirst du auch außer dem Gerüst gar nichts anderes sehen, wenn du in der 40. Reihe sitzt.
Das stimmt. Das ist ähnlich wie dieser rote Cage von TNA damals, wo man auch nichts durchgesehen hat. Das stimmt. Ja, aber trotzdem. Naja, aber wo seht ihr denn jetzt eigentlich die Zukunft von Kevin Owens, um mal hier aus dem Bambuskäfig wieder zum eigentlichen Thema zu kommen? Also, wir sind uns ja einig, dass man irgendwie nicht so recht weiß aktuell, wo es da mit ihm hingehen soll. Wo würdet ihr ihn denn hinstecken, Shaggy?
Das ist im Moment auf jeden Fall schwierig. Die WWE hat ja nicht wirklich die super neuen Stars rausgebracht, die eine Liga tragen können. Kevin Owens ist so jemand, der das kann. Und Qualität muss sich irgendwann bei der WWE jetzt auch durchsetzen. Es kann ja nicht anders sein. Die brauchen ja Leute. Und Kevin Owens führt keinen Weg vorbei, außer ihn im Main Event zu sehen. Das ist ein zukünftiger World Champion mit einem glaubhaften, tollen World Champion Run. So sehe ich ihn.
Ja, Chris, unterschreibst du das?
Ich unterschreibe das auf jeden Fall so. Allerdings muss man jetzt halt sehen, jetzt ist die Phase, wo man ihn unbedingt festigen und positionieren muss. Da kann dieses Face of America Gimmick helfen. Denn wenn man einen schwachen Main Champion hat, dann braucht man eben auch einen starken Midcard Champion, der das irgendwie auffängt. Und egal, ob jetzt Jinder weiter Champion ist oder es Randy wird, es ist leider ein schwacher Champion für den WWE-Titel. Denn Randy will eigentlich auch so ziemlich keiner da sehen, ja. In großen Fäden okay, aber nochmal mit dem Gürtel muss echt nicht sein. Seine Title Runs waren jetzt meistens nicht so besonders und er hatte auch schon echt genug. Owens muss halt, ja, entweder müssen sich die Writer was für ihn einfallen lassen oder sie sollen ihm einfach mehr freie Hand geben, dass er selbst so ein bisschen seine Fäden fortführen kann. Die Matches gegen AJ Styles wären gut, aber er muss halt irgendwie es schaffen, weiter aufzusteigen, dass er als Champion mehr Prestige gewinnt. Da ist es eigentlich eher suboptimal, dass es jetzt schon gegen AJ Styles und damit eigentlich den Besten im Roster geht, jetzt mal abgesehen von Nakamura. Und danach dann wahrscheinlich erstmal ein Gegner folgen wird, der nicht auf dem gleichen Level ist. Und ja, diese Jericho-Sache ist noch nicht ausgestanden. Auch die muss er eigentlich gewinnen, dass er gefestigt ist. Jericho braucht das nicht. Und eigentlich geht kein Weg dran vorbei, dass das finale Kapitel dieser Face of America-Sache mit Sami Zayn ausgetragen wird irgendwie. Denn der muss auch was machen. Und das ist halt auch, die beiden haben so eine Chemie. Selbst wenn Owens das Match verlieren sollte, dann schlussendlich, kann er trotzdem gefestigter und stärker aus dieser Fehde rausgehen und sich neuen Aufgaben widmen. Das ist eine Mammutaufgabe, gerade für diese leider ziemlich untalentierten Writer, die WWE momentan hat.
Aber de denken wir doch
Ja.
mal positiv und schauen wir uns den Main Event von WrestleMania 37 an, wenn ein glaubhafter, monatelanger, dominanter Champion Kevin Owens im Main Event seinen Titel an Sami Zayn verlieren wird. Das wäre es doch.
Eine wunderbare Vorstellung. Ich glaube halt noch nicht so ganz dran.
Ja, ich bin auch mal gespannt, aber Chris, eigentlich, wie du es gerade zusammengefasst hast, das ist eigentlich genau das, wie es halt eben laufen muss. Also WWE muss halt eben versuchen, Kevin Owens endlich ganz oben zu platzieren. Das funktioniert wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr. Davon gehe ich wirklich ganz stark aus. Ich glaube nicht, dass da diesen Moment, dass in diesem Jahr noch dieser Moment kommt, wo er wirklich ganz, ganz oben ankommt. Ich sehe das aktuell nicht. Ich hoffe aber, dass man das irgendwie probiert und dass man vielleicht auch mal wieder, was wir auch gerade gesagt haben, die Härte, die Ruchlosigkeit, all das, was Kevin Owens auch gerade in seinen Indie-Zeiten so ein bisschen ausgezeichnet hat, dass man das wieder so ein bisschen mehr einfließen lässt. Ich habe ja das Gefühl, dass es hier und da wieder ein bisschen härter zugeht und ein bisschen mehr edgy wird, als das noch zuvor der Fall gewesen ist. Ich finde, Raw ist da zum Beispiel schon auf einem guten Weg. Bei SmackDown ist es derzeit noch ein bisschen schwierig. Ich würde es auch lieben, eine große Titelfehde zwischen Sami Zayn und Kevin Owens nochmal zu sehen. Leitermatch bei WrestleMania finde ich unfassbar gut. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen erstmal eine klare Positionierung der neuen Gesichter. Und auch selbst Kevin Owens ist noch sowas, so eine Art neues Gesicht. Ne? Der ist noch nicht so ewig lang dabei. Und wir haben jetzt den WWE-Rundown hier eigentlich relativ kurz gehalten, weil es de facto auch nicht die riesengroßen Fäden gibt. Also wir haben das letzte Mal jetzt zum Beispiel so einen Personality-Podcast über Daniel Bryan gemacht. Da gab es viel mehr Fäden, auch viel mehr große Momente. Aber hier sind es im Endeffekt, ist es Kevin Owens Debüt und das ist der Title Run und vielleicht das Festival of Friendship noch hinterher. Das sind drei Momente in gut über 2 Jahren. Das ist nicht viel dafür, dass es wirklich ein ganz großes Tier bei WWE mal werden soll. Also dieser rote Faden, der muss irgendwann mal wieder gefunden oder von mir aus auch gestrickt oder gehäkelt, geklöppelt, was auch immer werden. Einfach, dass da das Kevin Owens, weil das ist ja ein Juwel, da muss man uns nichts vormachen. Ne? Also der liefert hier immer ab, egal ob im Ring, am Mikrofon, am Kommentatorenpult oder weiß ich nicht wo. das muss halt auch mal entsprechend so platziert werden, dass es hier halt eben auch glänzen kann. Und das schafft WWE halt eben aktuell nicht. Und das ist bitter. Und deswegen glaube ich auch, dass Kevin Owens zwar immer irgendwie so, wie er es jetzt auch macht, weißt du, der schwänzelt irgendwie immer um den World Champion Titel rum, aber dann auch irgendwie nicht so konsequent, dass man da wirklich Hurra schreien würde. Und selbst wenn er einen Titel jetzt gewinnen würde, wäre es wahrscheinlich trotzdem so ein kurzer Moment der Freude und danach ist es wieder so ein bisschen abgeebbt, diese Euphorie. Also, Konsequenz ist das, was ich beim Booking von Kevin Owens mir am meisten wünsche und natürlich dann auch die großen Fäden. Und wie wir gerade schon gesagt haben, Kevin Owens, Sami Zayn, genial. Ich glaube auch, dass Kevin Owens und Shinsuke Nakamura richtig geil abliefern können auf einer großen Bühne. Ne? Also, das Potenzial ist da, muss es halt eben nur ausnutzen. Ja, und habt ihr noch irgendwas zu sagen, bevor ich jetzt hier euch rausschmeiße nach dieser etwas chaotischen Podcast-Aufnahme? Chris?
Ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich bin sehr glücklich, dass wir endlich diesen Kevin Owens-Podcast realisiert haben. Nachdem ich dich monatelang angefleht habe, hast du dich der Masse gebeugt mit dem Hashtag, was war das? Kevin Owens makes Headlock great again oder irgendwas?
Ja. Ja, ich dachte, du meintest dich mit der Masse. Ich hätte mich dir gebeugt.
Ja, das auch. Aber das passiert dann erst am Shortcut, wenn ich mich auf dich setze.
Ja, ich freue mich.
War schön, ne? Shaggy, schön positiv.
Und du hast ja auch den Ultimate Sacrifice gepaid mit deinem kaputten Rechner. Also von daher...
Den schmeiße ich gleich noch aus dem Fenster.
Ja, wir bitten, ein bisschen die schlechtere Tonqualität diesmal zu entschuldigen. Das war leider der Technik verschuldet, aber ich denke, besser ein durchschnittlich klingender Podcast als gar kein Podcast. Shaggy, hast du noch irgendwie abschließende Worte, die du hier finden möchtest?
Ja, wir haben uns wirklich auch Mühe gegeben, auch nachdem die Technik irgendwie ausgefallen ist, das noch irgendwie zu überwinden, haben Ideen gesammelt und es war wirklich spannend, auch für uns zwischendrin im Off-Talk quasi. Wir wussten zwischendrin auch nicht, wie es weitergeht. Wir haben den Podcast realisiert, die Kevin Owens Show, und ich freue mich sehr und bin stolz, dass ihr mich ausgewählt habt, mit euch beiden diesen Podcast zu machen. Es hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen positive Energie gebracht für die Zukunft und wir werden uns wieder hören.
Das auf jeden Fall. Group Hug in den Skype-Chat. Also, um nur mal zu erwähnen, unser Skype-Gespräch ist inzwischen 4 Stunden und 15 Minuten lang und ich glaube, dass der Podcast an sich irgendwo, ich kann es gerade nicht genau abschätzen, wo der landen wird, wahrscheinlich irgendwo bei 2:30 oder so, 2. Also, ja, wir haben gekämpft, Fight, Headlock, Fight und so und Kill, Headlock, Kill hoffentlich nicht, aber ansonsten würde ich sagen, beschließen wir damit die lustige Kevin Owens Show und einige von euch da draußen sehe ich ja hoffentlich beim Shortcut, also den Chris auf jeden Fall und auch noch den Kai und noch einige andere Leute hier aus der Truppe. Und ich würde sagen, wer da ist, sollte sich besonders das Warm-up anschauen, weil da ist ein gewisser jemand auch auf der Bühne. Ja, in diesem Sinne.
Ich fordere übrigens, who's the Ginger Chance?
die soll es geben. Der Kleine auf der Bühne, das ist Olaf.
Ist nicht Verena, ja. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich darauf, einige von euch da draußen beim WXW Shortcut zu sehen und bedanke mich an dieser Stelle beim Shaggy und beim Chris für die längste Headlock-Aufnahme, die wir jemals gehabt haben, dass wir das alles so wacker durchgehalten haben und durchgezogen haben, ja. Und sag, bis zum nächsten Mal bei Headlock und bleibt uns treu. Wir hören uns in nächster Woche. Bis dann, tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.